Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Geil.
Ah.
Gib mir
Sunshine, Niklas.
Oh. Ja, mal gucken, wie lange ich das durchhalte hier bei 27 Grad in den Redneck-Sümpfen von Lukas.
Du bist auf jeden Fall amtlich eingecremt.
Ja.
Dem Geruch nach zu urteilen.
Amtlich eingecremt. Boah. Ja, Leute, wir liegen hier wieder, also was heißt wieder, ne? Das erste Mal dieses Jahr.
Ja.
In deinem Garten, Sumpf.
Ja.
wir haben uns nicht auf die Veranda getraut.
Das ist viel zu obszön warm da.
Ja.
Es geht gar nicht. Es ist unaushaltbar.
Haben deswegen das Problem, dass eventuell Krokodile uns von hinten anfallen könnten.
Ja.
Krokodile sind aber sehr langsam, außer sie greifen wirklich an, aber bis sie da sind,
ja,
werden wir sie sehen.
Aber ich habe ja in Florida eingehende Recherche zum Thema Alligatoren-Wrestling betrieben, insofern sollten wir eigentlich halbwegs safe sein.
Stimmt. Heftig. Da hinten ist Tennessee Jack, Alabama Biff.
Biff!
Ja, was ist los? Wie du deine Moonshiner nennst?
Biff! Geiler Name. Ja, fühle ich.
Biff Bojack, ist das nicht ein Wrestler?
Keine Ahnung, klingt aber so.
Wenn ich noch irgend so ein WWE 2K-Spiel spielen würde, würde ich einen Wrestler machen, der Biff Bojack heißt. Geil, Öffner.
Ah, ja.
Wo ist mein Getränk jetzt?
Weiß ich nicht, da wo so, du es hingetan hast.
Ich hab's in den Schatten gestellt, jetzt steht mein Sinn. Schritt, wo es hingehört.
Also Leute, es sind wirklich so, keine Ahnung, 26, 27 Grad oder so.
Ja.
Hier sitzen zwei Männer in Wife-Beatern und Shorts.
Ja. Mein Handy geht, warte.
Dein Handy geht? Oh. Was
nee,
soll sein?
Nee, nee, war nicht mein Handy, alles gut.
Okay.
Wife-Beater in Shorts, ja?
Ja.
Oh.
Und reden gleich irgendwie über andere Männer und Frauen, die noch weniger anhaben.
Ja.
aber sich auch substanziell mehr bewegen als wir. Das ist der Hauptunterschied.
Ja, aktuell auf jeden Fall.
Ja, machen wir erstmal die größte Bewegung, die wir heute machen werden. Cheers.
Oh.
Ah, das klang gut, glaube ich.
Ich trinke heute ein Pülleken.
Hm. Gibt es Biere, deren Name mehr nach Beleidigung klingt als Pülleken?
Du kleines Pülleken, du.
Oder?
Zieh mal dein Pülleken daraus. Ja, stimmt. Muss gerade überlegen. Du mit deiner scheiß Köstritze. Weiß nicht, es gibt schon noch Biere, die man beleidigen könnte.
Ich
baller dir gleich deinen Feltins weg. Keine Ahnung.
Feltins, Alter.
Keine Ahnung. Pülleken?
Ja, aber Pülleken finde ich, naja gut, okay.
Schon okay, ja.
Aber süß, klingt süß. Ist auch irgendwie ein abstruses, wie heißt das, Etikett.
Ja, der,
mit dem,
ne?
Mit dem Narr.
Da wird ein Narr durch ein Fass gezogen.
Ja.
Ja. Wie war dein Flohmarkt? Du warst am Flohmarkt heute.
Ja, das stimmt. Keine Ahnung, frag mich heute noch einmal, was der letzte Preis ist und ich kann für nichts mehr garantieren.
Ich werde dich dreimal während dieser Aufnahme fragen, was der letzte Preis ist. Einfach so random für einen, keine Ahnung, Ticketpreis bei Backlash oder so.
Ja, nee, aber ansonsten gut, ehrlich gesagt. War voll okay. Wir hatten ultra guten Platz einfach. Also stand halt so, ich war erst genervt, weil das so direkt vor so einem Restaurant war, aber das Restaurant hatte zu. Deswegen konnten wir quasi aus den aufgestellten Außenmöbeln, die dort waren, uns halt so einen kleinen Sichtschutz bauen und davon profitieren, dass einfach deren Sonnenschirm noch da stand.
Boah.
Und das war halt perfekt, weißt du, während so überall um uns herum die Leute halt ins Schwitzen kamen, so saßen wir da so gechillt unter unserem Sonnenschirm.
Geil.
Und haben halt einfach die Sachen über die Theke gehen lassen.
Die Sachen über die Theke gehen lassen. Du musst eigentlich einen Shoutout für das Restaurant geben, weil die das...
Ja,
das
hat ja zu.
Ja, aber das ist der Name. Vielleicht gehen da morgen Leute hin.
Nee, das hatte zu. Im Sinne
so,
von, das ist
immer
dauerhaft geschlossen. Ja, ja.
Ah, okay.
So, also das war so abgehängt mit Dings, so brauner Papier-Dings. Weißt du?
Okay, ja. Schade.
Keine Ahnung.
Aber auch gut.
Ja.
Aber auch schade.
Oder das eröffnet demnächst erst. Weiß ich auch nicht genau.
Heftig.
Ja.
Flohmarkt, ja. Weißt du, warum Flohmarkt heißt?
Ich habe das Gefühl, die Frage schon mal gestellt bekommen zu haben und die Antwort auch schon mal gehört zu haben.
Mm.
Muss aber ehrlicherweise sagen, nein.
Dein löchriges Gedächtnis.
Ja. Sag, warum?
Ganz simpel eigentlich so. Man hat so damals im 19. Jahrhundert oder so, wurden halt auch schon auf Märkten gebrauchte Gegenstände vertickt. Aber damals waren so gerade Kleidungsstücke, Textilien, Möbeljahr tatsächlich voller Flöhe.
Ah, ja.
Also es ist einfach wirklich auf das Tier Floh zurückzuführen.
Ja.
Gerade so in Paris war das ein Riesending. Ja, heute nur noch selten, glaube ich.
Ja. Also mir wäre nicht bewusst, dass ich heute Flöhe verkauft hätte.
Flöhe haben es wirklich schwer heutzutage, ne? Es gibt auch keine Lobby für Flöhe. Also alle waschen ihre Sachen immer und so.
Ekelhaft, ne?
Keine Ahnung, ein paar Hunde sind noch ein bisschen pro Flo so.
Pro Flo.
Aber sonst, ich finde, keine Ahnung, ist auch ein Lebewesen. Was soll das? Ist das wieder Moral, ist wieder ästhetisch. Oh. Weißt du, der Flo, der hat überhaupt kein Recht zu leben, weil der einfach...
Gilt als unreinlich.
Unreinlich, aber dann hast du da irgendwie einen, keine Ahnung, einen Neufundländer oder so, oder ein Pferd, so ein geiler Schimmel oder so.
Ja.
Ist auf einmal mehr wert als ein Flo, weil er größer ist und wahrscheinlich ein Säugetier ist.
Ja.
Scheiße.
Ja gut, Nahrungskette, ne? Ja, whatever.
Ja. Ja, aber gut, dann bist du jetzt reich. Nee, mit dem Flohmarkt macht man so auch Spaß eigentlich, oder? Oder ausmisten.
Ja, genau, es ist echt viel ausmisten. Wir haben, glaube ich, seit der Pandemie keinen mehr gemacht. Und sonst immer so einmal im Jahr vielleicht so ein bisschen Stuff weggehauen. Und gerade mit Kind häuft sich da auch echt viel an. So. Also so Kinderflohmärkte haben wir zwischendurch ein bisschen gehabt, aber das war schon notwendig. Viel auf angestauter Mist. So. Viel auch wieder mitgenommen, aber auch viel losgeworden.
Kinder noch einigermaßen flohfreundlich.
Ja.
Wobei Läuse eher, ne?
Läuse schon eher das Ding, aber ja.
Geil.
Ja. Ja, auch hier, ne? Also es ist kein Habitat für Flöhe. So Alligatoren und sowas ist hier in dieser Sumpfgegend eher uninteressant.
Ja. Mangroven.
Ist eher so eine Moskito-Gegend dann, schätzungsweise.
Ja, die kommen so gegen Abend, ne? Jetzt noch zu heiß gerade. Also die Sonne ballert gerade noch zu sehr.
Als du die Treppe hochgekommen bist, lag da noch Brummbert der Klägliche?
Brummbert habe ich lange nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Das kannst du auch nicht. Brummbert ist ein Maikäfer, der sich gestern zu uns ins Haus verwirrt hat.
Der Klägliche.
Ja, das Ding ist halt, wir haben den dann ganz vorsichtig, also es ist so ein richtig fetter, laut brummender Maikäfer.
Brummbert.
Und der hat sich halt zu uns rein verirrt und wir haben ihn ganz vorsichtig dann wieder rausbuxiert in einem Schuhkarton. Und seitdem hat er aber nicht mehr viel gemacht. Und ich glaube tatsächlich, irgendwie ist ihm nicht gut gewesen an irgendeinem Punkt.
Dammit.
Und der lag einfach wirklich so für den Rest des Abends. Ich habe das beim Einräumen für den Flohmarkt heute halt noch gesehen, als wir die Sachen rausgeschleppt haben, lag der halt so auf der Treppe. Aber entweder er liegt da halt noch. Oder er hat es geschafft, wegzukommen. Ja. So, das ist ein ordentlicher Kavenzmann. Oder halt ein Vogel hat ihn weggesnackt. So.
Ja, fuck man. Das wäre total tragisch, weil dann hat er quasi, also wenn das gestern war, dann hat er den 1. Mai ja gar nicht erlebt, obwohl er Maikäfer ist. Korrekt. War gestern der 30. April.
Ja.
Fuck, der arme Kerl, ey.
Ja. Und Maikäfer sind ja auch so ein Season-Ding, ne? Die gibt's ja auch nicht immer. Also auch nicht jedes Jahr, oder?
Die heißen, glaube ich, zu Recht Maikäfer, weil die um diese Zeit kommen, aber die gibt's schon jedes Jahr.
Ja, sure?
Ja. Oh, also sure nicht, aber ich kenne keinen Käfer, der alle 2 Jahre nur kommt. Meine Mutter hat mir heute auch ein Bild geschickt von einem Maikäfer. Lustig. Ja. Zum 1. Mai. Ja, heute ist der 1. Mai, Leute. Feiertag. Deswegen sitzen wir hier auch.
Ja, deswegen arbeiten wir nicht, sondern machen einen Podcast.
Genau, Tag der Arbeit. Was?
Ja.
Tag der Arbeit.
Ja.
Hast du heute irgendwas Antikapitalistisches getan?
Ich war auf dem Flohmarkt. Das heißt, ich habe verhindert, dass Leute sich neue Sachen kaufen.
Könnte man als sozialistischen Akt betrachten.
Durchaus, oder?
Ja. Du hast was für die Gemeinschaft getan. Ja, ist gut. Ist gut. Ja. Finde ich gut. Ich
habe das Kapital profitiert nicht.
Ja.
Geht schon. Ja, Alter, was da für ein Fliegenverkehr hier ist.
Ja, seit wir hier sitzen.
Solange keine Geier kommen, ist ja noch okay.
Ja, stimmt.
Wenn die Geier über uns kreisen, sollten wir uns Gedanken über unsere Körperausdünstung machen.
Ey, apropos Geier, bevor wir jetzt zu lange reden und die Leute schon wieder ausschalten und das nicht mitkriegen. Ihr habt noch den heutigen Tag und den morgigen Tag.
Korrekt.
Wenn ihr das hört, wahrscheinlich nur den heutigen Tag. Bis zum 2.5., keine Ahnung, 23.59 Uhr,
so
könnt ihr noch Q&A-Fragen einreichen.
Bitte.
Wir nehmen am Wochenende auf.
Ja.
Das heißt, über alle Social-Media-Portale, die es so gibt, und per Post und E-Mail und so, schickt uns eure Sachen.
Ja, und weil ihr alle so auf den letzten Drücker Fragensteller-Leute seid, hier nochmal der Hinweis. Ist wichtig.
Genau, heute ist der 1. Mai. Also ihr hört das hier wahrscheinlich am 2. Den Tag habt ihr dann noch. Das heißt, unterbrecht am besten diese Aufnahme. Denkt euch eine Frage aus, schickt sie uns und dann hört weiter.
Oder 2 oder 3 oder 7.
7 Fragen wären auch krass. Der Erste, der uns 7 Fragen schickt, bekommt
ein Danke.
Ein besonderes Danke.
Ja, ich bekomme einen Shoutout, wenn wir eine der Fragen stellen.
Auf drei verschiedenen Sprachen.
Stark, das finde ich nicht schlecht.
Ja.
Ja.
Drei verschiedene Sprachen und schauen wir mal, was kannst du? Kannst du Sprachen?
Polnisch, Deutsch, Englisch? Also ich würde auf drei Sprachen schon noch kommen, ja.
Ja, okay. Ja, gut.
Das, was von Französisch übrig ist, ist kläglich. Das, was von Dänisch übrig ist, ist sehr kläglich.
Ja.
Aber Englisch, Deutsch, Polnisch kriege ich hin.
Ach ja, wenn man Schleswig-Holstein aufwächst, dann kann man so ein bisschen Dänisch, ne?
Nee, ich habe das tatsächlich in der Schule gehabt.
Ja, das meine ich doch. Du warst ja in Schleswig-Holstein in der Schule, oder?
Ja, ja. Aber ja. Also das...
Hör mir doch mal zu!
Das ist jetzt auch nicht normal in Schleswig-Holstein.
Hast du wieder dänische Extrabehandlung bekommen?
Ja, man konnte Französisch ein Jahr früher loswerden, wenn man Dänisch genommen hat. Krass. Das ist weise.
Haben Dänen mal gegen Franzosen gekämpft in irgendwelchen Kriegen?
Sicherlich, bestimmt, oder?
Ich hoffe, wegen ein guter Kampf.
Es gibt auch Asterix bei den Wikingern. Also ja, zumindest Gallier und Wikinger haben sich getroffen.
Was hat das mit Italien, mit Dänemark und Frankreich zu tun?
Wikinger sind dänisch und Asterix ist französisch. Nee, belgisch, ne? Ich glaube belgisch. Ja, egal.
Ey, oh, ist eine gute Frage. Fuck.
Ich glaube Belgien. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau.
Ich finde, die sehen belgisch aus.
Wie sieht jemand belgisch aus?
Wie Asterix.
Ja, okay.
Ja.
Sehe ich.
Ja, denkbar.
Gut.
Gut.
Ja. Wir haben noch so ein bisschen Post-WrestleMania-Stuff zu besprechen, weil in der Zwischenzeit, und Zwischenzeit bedeutet, nachdem wir unsere letzte Folge gemacht haben, in der wir über WrestleMania und die Raw After Mania gesprochen haben.
Das war erst vor wenigen Tagen.
Gab es eine SmackDown After Mania und eine weitere Raw-Ausgabe.
Mhm.
Und die könnten heute Thema sein. Es könnte aber auch Thema sein, dass du in unserem letzten Podcast eine frivole Lüge erzählt hast, als du sowas sagtest wie, oh, bei diesem Tippspiel habe ich dich aber, glaube ich, abgezogen, ne?
Massiv nicht, vernichtet.
Das ist absolut nicht wahr.
Komplett zerstört.
Wir haben exakt drei Matches unterschiedlich getippt. Davon hattest du eins richtig und ich die anderen beiden. Möchte ich nur kurz anmerken. Du hast Jey Uso richtig getippt, ich hatte Gunther, dafür hatte ich Io Sky richtig und Logan Paul. Und du hattest beide falsch, Bianca Belair und AJ Styles. Also bitte!
Das glaubt dir kein Mensch.
Ich verbitte mir diese Lügerei.
Das glaubt dir kein Mensch.
Du
und
Lüger.
Man kann es ja auch nicht nach irgendwie jetzt nachverfolgen.
Nee, das stimmt. Da unsere Folgen sich immer selbst zerstören.
Ja.
Wenn man sie augenblicklich hören muss, wenn sie rauskommen, weil sie sich sonst selbst vernichten.
Der Ethikrat hatte das mal 2018 entschieden, nach drei Aufnahmen, die das erste Mal geflucht haben, dass die Folgen sich tatsächlich selbst zerstören. Also versucht es mal gerne, eine Folge zweimal zu hören. Es geht nicht.
Es geht nicht. Also in der Regel werden die dann von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien beschlagnahmt und aus dem Verkehr gezogen.
Ja. Ach, scheiße, sind wir doof.
Ey, so Mortal Kombat Design oder sowas wäre doch auch was für uns für die nächste Merch-Runde, oder?
Mortal Kombat Design.
Ja.
Ja.
Mal gucken.
Ich bin mehr der Street Fighter Design-Typ.
Ich bin auch mehr der Street Fighter-Typ. Okay, dann machen wir Street Fighter.
Mehr dieses
Schwitzkasten und Street Fighter geht auch gut. Fängt beides mit S an.
Ja.
Sind beides zwei Worte. Oh, ich sehe es vor meinem geistigen Auge bereits.
Das Logo auch so in dem Street Fighter-Style.
Ja, ja,
ne?
Genau.
Mhm.
Ja, ja.
Ja, total.
Ja, sehe ich. Okay, alles klar. Also,
heftig, ich bin
geil. Wer irgendwie noch davon ein Teil sein will, sollte sich überlegen, uns bei Patreon mit einem Obolus zu unterstützen, der euch Merch sichert dann in der nächsten Auflage.
Jetzt hast du aber einen geilen Locker rausgehauen, ey.
Ja.
Leute wollen eine Street Fighter Merch.
Finde ich, aber ich finde das jetzt gerade auch gut.
Ja.
Ist gut denkbar, dass diese Idee standhält.
Oh, wir könnten uns, also unsere Pixelfiguren, können wir als Street Fighter Charaktere darstellen.
Du bist einfach Ken.
Einfach.
Weil du würdest so eine Uniform nicht tragen.
So ein Gi.
Ja, was würdest du nicht machen?
Ich würde höchstens die.
Du bist eher geil dann.
Geil Uniform.
Ja, das bist du am ehesten.
Wenn geil seine Haare runterkämmt, dann sind die wahrscheinlich auch länger als Kens.
Wahrscheinlich ist das sogar wahr, ja.
Gehe ich wirklich von aus.
Ja, stimmt.
Heftig.
Wer bin ich?
Wer bist du?
Dalsim? Du könntest von der Länge deiner Finger her, könntest du Dalsim sein. Du kannst halt nicht deine Arme und Beine obszön lang strecken, aber dafür deine Finger.
Stimmt. Ja.
Okay.
Aber Dalsim hatte er nicht auch viele Tattoos?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Gab es Tattoos damals in den 90ern?
War, glaube ich, zu komplex, das auf Pixelfiguren zu malen.
Ja, ne?
Ja, hatten Leute noch nicht so geniale Ideen wie ich, einfach graue Kacheln zu machen in wechselnden Grautönen.
Das kannst nur du. Lukas saß mal irgendwie mehrere Tage an meinem Löwentattoo.
Das stimmt. Aber es ist sehr gut geworden.
Fantastisch geworden. Es sieht nicht aus wie eine Katze.
Ja. Sah zwischendurch wirklich so harmlos aus. Das ging nicht klar. Als hättest du wirklich so eine Hello Kitty Katze auf dem Arm.
Ja. Ah, nee, ja. Geil. Okay, das sehe ich. Das sehe ich wirklich vor mir. Ich weiß aber nicht, wer du bist.
Ich auch noch nicht, aber mach nichts.
Wir können schon Rio und Ken machen eigentlich, ey.
Ist schon naheliegend, ne? Aber ja. Es sind halt beide diese gleiche Uniform. Mal gucken.
Ja, mach doch dann T-Hawk.
T-Hawk, Alter.
Blanka. Hast exakt meine Statur. Immerhin habe ich mit Blanka die Körperhaltung gemein, so.
Du bist ja Jujutsu-Körperhaltung. Sitzen immer nah am Boden und sind irgendwie komisch gebeugt und machen komische Sachen.
Ich dachte jetzt eher so an so vom Schreibtisch Arbeit völlig malträtierten Rücken, aber ja, ist auch ein Argument.
Blanka Belair.
Ja. Nun gut, Blanka Belair, wow.
Ja.
Boah, Alter, ein Street Fighter WWE Mashup.
Ja.
Huh, wenn sich da die Q&A-Frage nicht von selbst stellt.
Ja.
Hei, hei, hei.
Geil. Cammy Owens. Gott.
Huh. Okay.
Sagat, Alter.
Sagat ist krass. Sagat ist ein heftiger Motherfucker.
Sagat ist ein heftiger Motherfucker, ist mein Favorit.
Ja.
Also es war lange tatsächlich Ken. Mit Ken bin ich auch am besten, aber mein Favorite Guy und mit dem Milja am zweitbesten ist Sagat.
Ich hätte gedacht, das wäre dein Favorite, weil es so, also weil der ist halt so eine geile Mischung aus Reach, Geschwindigkeit und Stärke. Der hat so in allem den Sweet Spot irgendwie gefühlt.
Ist so. Ist ja. Wirklich so. Aber ja, aber der hat auch irgendeinen Nachteil.
Ja, der blockt nicht so geil, oder? Ich habe das Gefühl, der ist relativ leicht zu erwischen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl immer gehabt, wenn man gegen ihn kämpft.
Ja.
Also wenn man nicht so von diesem Tiger Uppercut erwischt wird, dann kriegt man ihn ganz gut selber gekloppt. Aber weiß ich auch nicht. Halbwissen. Ist lange, lange her, dass ich intensiver Street Fighter gespielt habe.
Ja, bei mir auch. Müssen wir mal machen. Ich hab auf dem Super Nintendo noch.
Ja, ich auch.
Bock drauf.
Zwei. Das war mein erstes Super Nintendo Spiel.
Ja.
Und mein letztes, glaube ich, war Street Fighter 2 Alpha.
Ja. Ja.
Man, naja, gut.
Mir fliegen immer irgendwelche Blüten ins Haar.
Ja, sorry, es blüht Alter, hier halt einfach überall in diesem Garten.
Oder es war Brummbärt. Keine Ahnung.
Wir sitzen hier auch unter dem Apfelbaum.
Ja.
Der sich aber mit irgendeinem anderen Baum da verschränkt. Aber einer von beiden ist tot. Der Apfelbaum ist der lebt.
Das ist kein Witz. Ich sehe das hier auch.
Ja. Das ist krass, auf was für einen schmalen Reststamm der noch steht, seit der andere weggebrochen ist.
Ja, wir haben das letzte Woche hier schon auf eurer Gartenparty hier besprochen. Das ist echt irre, dass der noch steht.
Ja, aber es ist krass. Und der trägt auch richtig viel Äpfel.
Wir hatten eine Theorie, dass weil der so schwachbeinig ist, dass der quasi die Äste so ausrichtet und das Gewicht nach hinten verlagert auf die Seite, wo er nicht fällt.
Ja, also wirklich jetzt. Ich glaube, dieser Baum ist ein einziger Balanceakt.
Geil.
Das ist schon geil. Ich mag den.
Ein Vogel drauf, so ein Rotkehlchen, ein bisschen zu weit links auf einem Ast fällt.
Ja, oder ein anderes kommt. Ich glaube, die Vögel hier kümmern sich auch gut und haben das im Blick. So, und dann wird dirigiert.
Ja, oder ein anderes kommt. Ja. Oh, so, gut. Korrigieren. Ja, genau. Also, unsere letzte Episode ist noch nicht lange her.
Ja.
Das war die Mania Review, die ein paar Tage später kam, als ihr es gewohnt seid. Dafür aber dann mit der Raw After Mania drin. 3 Stunden oder so, ne?
Ja,
länger. 3 Stunden wirklich Talk bei dem, was bei Mania passiert ist. Naja, und dann gab's halt noch eine Smackdown jetzt und diese Raw da drauf aus dieser Woche.
Ja.
Und Dinge haben sich entwickelt.
So ist es.
Wo fangen wir an?
Weiß ich nicht.
Wir haben letztes Mal sehr viel über Rollins geredet, natürlich, hat sich angeboten mit neuer Faction.
Ja.
Krass, da hinten schreit irgendein betrunkener, vermutlich Vater. Wilde Dinge.
Man weiß nicht genau, was es war. Ne? Ich kann jetzt auch die Emotionen nicht zuordnen. Naja.
Ja.
Ja, also was die Faction angeht, hat sich ja ein bisschen was entwickelt tatsächlich. Kannst du dir einen Reim drauf machen, was uns da so gerade erwartet? Also ich meine, Seth Rollins hat dann Sami Zayn in Empfang genommen, als ersten Freiwilligen, der ihn konfrontieren wollte, so ungefähr.
Ja.
Und das hat dann ja die Raw After Mania so ein Stück weit bestimmt. Das war ja das tragende Ding, ne? Nachdem Seth Rollins dann Sami Zayn ein Ultimatum gestellt hat bis Ende der Episode, entweder Raw zu verlassen und sich ihm nicht in den Weg zu stellen und zu SmackDown zu gehen oder eben damit zu leben, was es an Konsequenzen geben wird, wenn er ja nicht Teil der Vision sein will.
Mord.
Mord ist denkbar, ja.
Also hat er eigentlich im Prinzip mehr oder weniger gesagt. Ja. Einen Reim drauf machen, ja. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die mit Sami Zayn anfangen. So als erster gegenüberstehender Dude für diese Faction. Mhm. Weil Sami Zayn einfach gerade keine Rolle hat. Kein Auftritt bei Mania, ist einfach gerade nicht relevant. Aber so
war sein Lauf, Comeback, ne?
War im Prinzip sein Comeback, wenn man so will. Comeback, ja. War echt ein paar Wochen raus. Und so im Laufe der Raw wurde mir dann irgendwie bewusst so, ah, ja, deswegen. So, Sami Zayn ist ja gut. Sami Zayn ist ja richtig gut und einer der wichtigsten und besten Worker, die es gibt im Wrestling. So, ne? Weil dieser rote Faden mit Zayn und Rollins hat sich halt durch die ganze Episode gezogen. Mhm. Und im Endeffekt glaube ich den Sinn gehabt, so ein bisschen die Marschrichtung, so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, so ein bisschen die Motive dieser neuen Faction von Rollins zu zementieren, zu zeigen, worum es da geht, was das soll, ob das eine ernste Sache ist, wo es so einigermaßen hingeht. Und dafür war Zayn geil, geiler Resonanzkörper, weil Sami Zayn halt eben der glaubwürdigste Typ ist und die emotionale Ebene so gut wie niemand sonst irgendwo reinbringen kann.
Glaubwürdiger Motherfucker.
Ja, und das hat er, ja, und das hat er halt eben da gemacht und dafür halt und dafür gesorgt, dass Rollins was Skrupelloses mitbekommt. Mhm. Was Skrupelloses vor dem Hintergrund einer Ernsthaftigkeit in seiner Vision. Also Rollins war jetzt nicht so dieser Over-the-Top-Bösewicht, der er auch hätte sein können in dieser Faction, vor dem ich ein bisschen Angst hatte, dass er dann sagt, ich töte dich doch einfach so. Oder so, das hätte er sagen können. So, weißt du?
Deutsche Synchronstimme von Seth Rollins. Da habt ihr sie gehört.
Ja, da war sie.
Hier war der Pitch.
Ja, genau. Aber nee, so, das ist halt alles kein Witz und das ist nichts, was Rollins irgendwie so nebenbei jetzt macht. Dem ist das tatsächlich wichtig, das durchzudrücken, was er da inhaltlich für eine Version hat und mit ihm als Führungsfigur. So, und ja, ich weiß nicht, also diese Ernsthaftigkeit und diese wirkliche Betroffenheit von Rollins, als dann Sami Zayn am Ende vernichtet wurde von seinem Dark.
Ja.
Boom, Breaker! Das hat mir so ein Gewicht gezeigt in dieser Sache. So, da ist was Großes unterwegs und Rollins ist das wichtig. Und das ist jetzt nicht nur so ein, ich will mal kurz Erfolg haben oder so, oder will hier nur irgendwie gerade eine bessere Position kriegen. Der hat halt wirklich eine Vision und geht dafür über Leichen und selbst Freunde von ihm müssen zurückstehen hinter seiner Vision. Das ist geil. Das ist ein ernstzunehmender Heel-Charakter, der aber eben nicht over the top ist und der halt echt ein paar coole Gründe und Motive in sich trägt.
Ganz wichtig, glaube ich, die Feststellung auch, dass also beides gleichzeitig trifft zu auf du hast Sami Zayn als Gegenüber. Nämlich einerseits, dadurch ist Seth Rollins ganz eindeutig als Heel positioniert worden mit seiner Faction.
Ja.
Weil technically war er ja bis dahin, also bis in die Fehde mit Roman und CM Punk hinein, gab es ja keinen richtigen Heel. Der einzige, der ausgebuht wurde, war in der Regel Paul Heyman.
Ja.
Paul Heyman ist auch derjenige, der geturnt ist. Seth Rollins hat mehr oder weniger straight up nur das gemacht, was er immer gesagt hat. So. Ja. Wenngleich mit weniger sprudelnder Freude als zuvor noch. Also es war ja ab dem Zeitpunkt, wo es in Anführungsstrichen den Verrat gab, einfach richtig ernst, ne? Auch in Seth Rollins Gesicht, schon bei Mania. Mhm. Aber ich glaube, du brauchst halt, wenn Seth Rollins immer noch rauskommt und immer noch mitgesungen wird und es immer noch eine gemischte Reaktion einfach darauf gibt. Auf manche Inhalte Buß, auf manche aber auch Jubel, weil er halt ein weiterer dieser Heels ist, die keine Scheiße labern, sondern von einem legitimen Standpunkt kommen erstmal. Hm. So. Und dafür ist Sami Zayn als wirklich so bis auf weiteres immer, fast immer, minus halt sein kleiner Run als ja. Delusional International Champ,
ja.
Wirklich einfach so face, wie man nur face sein kann.
Das ist die Stimme der Moral.
Wirklich, ne? Ist, ein ganz reinlicher,
ja.
Paladin-artiger Typ so.
Mehr als Cody, mehr als alle.
Ja, wirklich, wirklich.
Ja.
Jemand, der am Ende immer die Stimme auch seines Gewissens quasi sehr laut aufdreht und, mhm. und ihr am Ende folgt, auch wenn es unvernünftig scheint, mhm. so wie es ja auch hier war. Und dafür war es, glaube ich, wichtig, so jemanden wie Sami Zayn zu nehmen, bei dem völlig klar ist, der kann nicht moralisch kompromittiert sein.
Mhm.
So. Ja. Und ich finde gleichzeitig dieses Ernsthaftigkeitsding, was du ansprichst, einen sehr, sehr guten Punkt, denn das, was Sami gesagt hat, war ja auch jetzt nicht so, ey Mann, Seth, was soll denn der alberne Scheiß? Sondern Sami Zayn kommt direkt raus und konfrontiert Seth Rollins mit dem zentralen Vorwurf, den man sich stellen muss, nämlich, ja, okay, Seth, du magst irgendwie eine Vision haben für die Zukunft von all dem und ich sehe schon, was so die Probleme sind, die du adressieren willst, aber oh, wie zufällig, dass ausgerechnet du die Lösung dafür bist. Und zwar du höchstpersönlich. Mhm. So. Und auch Seth sagt immer, ja, ich bin halt nun mal sorry, also ich bin der Richtige für den Job. Ja. Ich weiß keinen besseren. So.
Ja.
Ich wüsste es gerne. So. Und das ist genau bei der Kernkritikpunkt. Ne? Dem kann sich Seth Rollins nicht entziehen. Und dass Sami ihm halt dafür dann quasi als Hypocrite kritisiert, ist, macht halt auch direkt klar, was das Problem in Anführungsstrichen an dieser Seth Rollins Vision sein kann und was halt das im Endeffekt dann doch wieder Heelische daran ist, egal wie legitim oder nicht legitim man seine Punkte finden will, so.
Das ist der diktatorische Ansatz dahinter, ne?
Exakt, ne?
Ja.
Das ist dann halt Seth Rollins ganz konsequent, der Visionär, ja. der Revoluzer, ja. aber auch eben der am Ende tatsächlich ein Stück weit Despot,
ja.
der da durchkommt. Und seine Reaktion auf Sami war dann ja auch genau das. Ne? Das war halt einfach die Reaktion von einem Despoten, so ein Stück weit.
Ja, wie so ein, keine Ahnung, so ein, ich muss da an so ein, wenn ich die Herrschaftsform annehme, an so einen südamerikanischen, sozialistischen, Bösen denken. Ja. Weißt du, also ja. irgendwie so ein, es gibt ja immer in der Geschichte von mir, fällt jetzt gerade kein Land ein, ich will jetzt kein Falsches sagen, aber wo halt tatsächlich so Leute mit einem eigentlich guten Ansatz irgendwie despotische, ein bisschen viel oder viel zu harte Züge
ja.
Haben walten lassen so. Und das ist im Prinzip das, was Rollins gerade macht oder machen will.
Ja.
So, dafür hat er sich Verstärkung geholt, hat sich einen Muskel geholt in und dann halt noch gute Beratungen im Wise Man so.
Ja.
Als er rauskam, bevor Sami Zayn rauskam, da war er ja auch ganz entspannt. So hat so gesagt, ja, hey, ja. hier bin ich jetzt so, jetzt können wir das machen, alles cool so. Also er ist halt völlig überzeugt von sich selbst und dieser Idee. So, und das ist an sich ja auch eine gute Idee. So, wenn er eine Vision hat, warum nicht, Mann? So, ne? Hol dir die richtigen Leute und setz es durch. Also why not? So, ne? Aber ja, jetzt hat man halt gesehen, dass er dabei halt Mittel anwendet, um das durchzusetzen, die halt moralisch verwerflich sind. Weil Sami Zayn wurde halt wirklich nach Strich und Faden zerstört am Ende dieser Raw.
Oh ja.
So, mit auch mit einem gewissen teuflischen Element dahinter. So. Das war so ein richtiges, also ne, Rollins geht zu Bricke und macht so diese Cutthroat-Geste ja. so, ne? Das ist schon, ja. Das ist schon klarer Heel.
Ja.
Klarer Heel.
Ja. Oh, ja. Und Sami hat das so gut genommen. Das muss man ja auch sagen, ne? Oh. Also, dieser zweite Spear.
Oh.
Mit was für einem Whiplash. Also, boah.
Ja. ja.
Stark. Der zweite war der stärkste von den dreien.
Ja.
Schon heftig. Sami Zayn ist wirklich in jeder Hinsicht ein ganz fantastischer Gegenpart für die Nummer. Also, das würde ich teilen. Für mich auch völlig unerwartet, dass es ausgerechnet Sami Zayn ist.
Mhm.
Aber gleichzeitig total richtig. So.
Hinter den kann man sich auch stellen.
Ja,
also wenn du verstehst, wer das ist, der, guck mal, wie der rumläuft. Ne? Der hat so ein Hemd an, hat er so ein Bart und das ist so einer von uns.
Ja,
ja.
Eben, und gerade weil Seth Rollins halt sagt und für sich beansprucht, das Richtige zu tun und für alle das Richtige zu machen, so für das Business und für Wrestling insgesamt und so, für alle zu sprechen, ist der tatsächliche verkörpernde einer von uns, Sami Zayn, halt der Richtige für die Antwort darauf.
Ja.
So, weil er halt, also es gibt wenige Leute, die diesen Anspruch noch legitimer formulieren könnten als halt Seth Rollins mit dieser Workhorse-Champ-Nummer im Rücken, die er mit dem World Title hatte, so nach der Pandemie. Seit er kein Heel mehr ist, kann man schon durchaus ihm diesen Anspruch, der Typ für die Fans zu sein, anerkennen. Aber Sami Zayn ist das einfach in noch viel reiner und unbefleckter.
Die moralische Instanz von WWE.
Wirklich, ja.
Das ist so ein, genau, das ist so ein Typ, da gibt's wenige von, die das so krass verkörpern und das auch so lange immer waren schon. Daniel Bryan war halt auch so einer. Ne?
Stimmt.
Das Yes-Movement brauchte genau diese Elemente, die wir gerade Sami Zayn zugeschrieben haben, damit es so gut funktioniert.
Ja.
Du musst dich irgendwie dahinter stellen können. Das muss so ein bisschen immer so ein Underdog-Typ sein. Du kannst diese Form von Sympathien nicht mit so Typen mit einem zu großen Selbstbewusstsein transportieren. So ein CM Punk oder so kann das nicht tragen.
Ja.
So, die kommen über andere Dinge so. Ne? Aber deswegen... Wir sagen das ja seit Jahren, ne? Wie wichtig Sami Zayn einfach ist.
Ja.
So, und dass er dann auch noch so scheiße gut im Ring ist.
Ja.
Und so, ne? Das ist schon geil. Aber zu der Faction einmal noch.
Ja.
Ich habe ein Problem mit dieser Faction.
Ja.
Deswegen mache ich mir gerade kurz ein Bier auf erst. Lukas hat hier übrigens eine Kühltasche hingestellt, das ist mega smart. Wollen wir nicht reingehen?
Ja.
Ich schütte mir kurz ein.
Verhindert Unterbrechung. Ich bin auch heute einfach schon oft genug hin und her gelaufen.
Vor deinem Restaurant? Ja. Mein Problem ist tatsächlich Bron Breakker. Noch in einer gewissen Weise. Bron Breakker ist, glaube ich, zu cool und zu beliebt für diese Faction. Dieser Spear, jeder will diesen Spear sehen. Die Leute haben One More Time gerufen, als er Sami Zayn attackiert hat. Bron Breakker macht dieses Ding, dass er um den ganzen Ring rennt, was den Effekt hat, dass das Publikum sich aufladen kann mit Erwartungen.
Mhm.
Das sind Sachen, die will ich eigentlich bei einem Face sehen. Also auf dem Face sollen sich die Leute freuen, dass das Face irgendwelche coolen Sachen macht oder so. Bron Breakker ist mir gerade in dieser Faction zu beliebt. Ich finde, da müsste jemand stehen, den man da nicht haben will in so einer Machtposition. Da müsste jemand stehen, den man wirklich mit einem legitimen, echten Heel-Heat nicht mag. Und du lächelst schon so, weil du gleich dazu einen schönen Take hast. Das hat mich wirklich ein bisschen gestört, so in meiner Immersion, diese Faction jetzt nicht zu mögen, so, weil ich will auch sehen, wie Bron Breakker Leute zerstört.
Ja, ja.
Und ich hätte da, glaube ich, lieber irgendeinen richtig unangenehmen Heel, also unangenehmes Breakker auch irgendwann, der wird da zum Killer gemacht, so.
Unbedingt,
aber
ja.
Das Publikum will sehen, wie der killt. Und das ist mein Problem mit dem Typen da gerade.
Und ich glaube, genau das ist die Idee. Ich glaube, es gehört zu dem Spiel, dass es bittersüß sein soll. Diese despotische Verlockung muss halt verlockend sein. Das ist halt Seth Rollins, weil Seth Rollins halt einfach legit einer der Besten im Ring überhaupt ist. Und der steckt ja auch nicht zurück, da macht er nicht auf einmal weniger krasse Sachen.
Mhm.
So, das ist Bron Breakker, der ja vorher auch beliebt war. Der ist ja gegen niemanden geturnt, der kam einfach raus und ist jetzt ein Killer. So, es gibt eigentlich keinen richtigen Turn bei Bron Breakker, wenn man so will. So, und ich glaube schon, dass die Idee davon ist, dass man diesen... da ist jemand, der erzählt, er ist der Heilsbringer und er ist aber irgendwie wahnsinnig und man sieht auch, dass er wahnsinnig ist und man kann eigentlich nicht mit allem einverstanden sein, was er tut, aber gleichzeitig ist es halt schon auch irgendwie krass und man will es irgendwie, es muss bittersüß sein. Anders als bei John Cena zum Beispiel, wo es witzigerweise eher so läuft, dass ich das Gefühl habe, John Cena will und soll legit einfach klassischen Heel-Heat ziehen.
Das ist so, ja.
Aber Leute feiern halt, dass sie John Cena endlich als Heel erleben und chanten trotzdem Let's Go Cena. Also es gibt ja weiterhin Let's Go Cena, Cena sucks.
Ja.
So. Und ein Stück weit ist das vielleicht auch eine Meme-Reaktion, einfach um es ihm zu verübeln.
So, ja, ist ne? es, er nimmt das ja auch auf in seiner Promo.
Genau, also ich finde, er macht das auch das einzig Richtige in seiner Reaktion darauf, zu sagen, oh, seht ihr und wieder ne?
ja.
seid ihr diese Wichser. So.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass das, was Seth Rollins und Bron Breakker und auch Paul Heyman da machen, dass das ausgerechnet diese drei sind und nicht drei Vollheels, die man halt einfach legit scheiße finden soll.
Ja.
Ich glaube schon, das soll bittersüß sein. Ich glaube, es ist mit Absicht spektakulär. So, ich glaube, es ist halt dieser Autounfall, bei dem man nicht weggucken will. Es ist halt einfach, es ist halt cool und man würde dazugehören wollen, aber es fühlt sich falsch an. Ach Mann, fuck. Weißt du, es soll dich innerlich zerreißen.
Kann sein. Kann sein. Vielleicht habe ich da von meiner Vorliebe her lieber so ein bisschen die klare Linie. Ich weiß nicht. Liegt auch ein bisschen daran, dass sich generell diese Faction für mich so ein bisschen off anfühlt noch. So ein bisschen unnatürlich. Die müssen sich, glaube ich, schon noch irgendwie finden.
Mhm.
Das ist ja auch sehr neu und sehr plötzlich alles passiert.
Ja.
So drei Leute, die einfach nie vorher wirklich zusammen waren. Die Beziehungen sind da so, ne? Also es gab ja, das habe ich in der Review auch gesagt, es gab schon vor Jahren bei NXT Kontakt zwischen Heyman und Bron Breakker.
Yes.
So, also das macht schon Sinn, aber trotzdem die jetzt so zu sehen, ist für mich noch nicht so ganz natürlich. Wie geht's dir damit?
Das geht mir ähnlich. Das geht mir tatsächlich ähnlich. Weil es halt das zwischen Seth und Braun halt gar nicht gibt.
Ja.
Aber gleichzeitig finde ich das total interessant, weil es für mich einerseits so dieses Paul Heyman der Dealmaker-Ding ist. Also weil einerseits erhalten sie ja das Narrativ aufrecht, dass von Seth Rollins und Paul Heyman nicht von langer Hand geplant war, sondern sich organisch ergeben hat, weil sie wirklich die Vision teilen.
Ja.
Und Paul Heyman bringt halt seinen Teil ein, indem er halt jemanden dann direkt dafür rekrutiert, der Richtige ist. So. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil Seth Rollins braucht keinen Wise Man, so eigentlich. Seth Rollins ist ja selbst der Visionär und Revolutionär.
Ja.
So. Aber er braucht halt so einen Dealmaker, so ein Stück weit, um diese Trump-Vokabel zu benutzen, aber mir fällt gerade keine bessere ein.
Die gab es auch schon vor Trump.
Das ist richtig, dennoch.
Ich ärgere mich immer noch, dass man das Swastika, ein Hakenkreuz, dass das versaut wurde von den Nazis. Das nervt mich. Ich finde das Zeichen an sich total gut. Aber man, ne, jetzt halt völlig versaut.
Tja, frag mal, wie es Hindus damit geht. Naja. Hindus,
ist das ein hinduistisches auch?
Ja, im Ursprung glaube ich ja.
Ah, okay.
Müsste, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, aus dem indischen Raum kommen.
Okay.
Jedenfalls, also callt mich aus für Halbwissen, falls es nicht stimmt, aber ich meine ja. Was wollte ich sagen? Ach so, Bron Breakker und Feeling Off, genau. Und gleichzeitig finde ich aber das ganz geil, und Seth hat das auch bei der letzten Raw gesagt, so, der meinte halt so über Bron Breakker ja auch, ey, this guy is the future.
Mhm.
So. Und für sich selbst und seinen Anspruch ist es wiederum ganz geil, dass er halt nicht alleine und der Einzige ist, sondern wirklich jemanden dabei hat, der mit hochgenommen wird, der das nächste Level erreichen soll, der prototypisch für das stehen soll, was die Idee ist. Und da gibt jetzt nicht so viele, die man sich hätte rauspicken können, die so Sinn gemacht hätten wie Bron Breakker für diese Rolle. Gibt schon noch ein paar, über die man reden könnte, Carmelo Hayes zum Beispiel, aber deren Momentum und vor allem deren, so dumm das klingt, aber deren Nutzwert für Seth Rollins wäre halt einfach bei keinem so gewesen wie Bron Breakers. So, ich glaube schon, er ist der ziemlich perfekte Kandidat dafür. So. Abgesehen eben von dem Fakt, dass sie sonst nichts miteinander zu tun haben und es wirklich so zweckgemeinschaftlich ist. Aber genau das macht es irgendwie wieder auch plausibel für diese Visionsgeschichte, weißt du? Weil es ist halt die Vision und es ergibt Sinn, egal ob wir eine Beziehung haben und Buddies sind oder nicht. Wir glauben an etwas und wir sind die Bestandteile davon. So. Und es ist mehr so eine Schicksalsgemeinschaft.
Das Schicksalhafte daran, ja, passt. Würde Rollins auch so erklären. Wahrscheinlich. Ja. Was mit Ludwig Kaiser?
Ludwig Kaiser erzählt jede Woche, dass Ludwig Kaiser der Shit ist.
Das ist wirklich schlimm, ne? Passiert aber nichts. Ludwig Kaiser in dieser Faction. Weiß nicht, hätte man
zu schwach
ähnliche Sachen machen können, aber ja, den kannst du nicht. Ja. Ja, wobei, vielleicht kann man ihn dann stark zeigen.
Ja, aber ja. Aber
Bicker ist halt schon sehr stark.
Ja.
Also, ne, den, die, so, man könnte so einen Entwicklungsschritt besser zeigen mit Kaiser und dem dann Siege geben und sonst was. Keine Ahnung. Ja,
das stimmt.
Aber gut, jetzt gehen wir hiermit und das wird auch cool so, das wird schon passen. Wie gesagt, das ist so ein Ding. Mich stört das noch ein bisschen so mit der Publikumsnummer. Habe ich aber auch an anderen Stellen gesehen. Also es gab diesen Beatdown von Becky Lynch gegen Lyra Valkyria.
Ja.
Da gab es auch irgendwie nach mehreren Manhandle Slams One More Time Chance.
Ja.
So, das ist so ein bisschen. Das ist dieses Blutrünstige der Crowd. Wenn eine Crowd hot ist, so, dann wollen die einfach Action sehen.
Ja.
So, das hat jetzt. Da kannst du, glaube ich, als Promotion auch relativ wenig machen.
Ja.
Also ne, bei dieser Lynch-Sache jetzt, bei dem Breaker, ist es schon so ein bisschen so, dass du da mit dem Typen und wie du ihm zeigst und was ich eben sagte, mit diesem, dass man das macht, mit um den Ring laufen, noch um das Publikum aufzuladen und so, da nimmt man das schon sehr gut in Kauf, dass die Leute das wirklich anfeuern. Diese Lynch-Nummer, weiß ich nicht. Tat mir aber eh ein bisschen weh, diese Lynch-Nummer, weil Valkyrie hat eine hervorragende Promo gehalten.
Ja, ihre beste bisher.
Und die Leute geben ihr What-Chance und das habe ich nicht gerafft.
Ja.
So, es war irgendwie mies.
Ja, wobei ich das jetzt, also ich habe nicht das Gefühl, dass Lyra irgendwie einen schweren Stand beim Publikum hätte oder dass sie ihnen egal ist. Das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube, Leute müssen sich ein bisschen dran gewöhnen, dass sie halt einfach ein Charakter werden soll jetzt auch. So, also ich weiß, dafür hat sie Becky Lynch, ne? So, Lyra Valkyria hat bisher im Ring ein ums andere Mal überzeugt, ja, bis begeistert.
Ja.
So, und jetzt hat sie eine Fehde mit Becky Lynch, um halt auch einfach mal als Charakter ein Stück weit noch positioniert zu werden. So, und dafür geht Becky halt den harten Mad Becky Weg. Hm. Also, die dreht ja völlig durch. Hm. So, und schreit und keift rum, so. Ja. Und ist hyper emotional, so. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und eine Schwierigkeit, die es, glaube ich, gibt, ist, Becky ist halt erst 5 Minuten zurück. Und es ist halt the man, ne? Leute sind immer noch sehr froh, sie zu sehen.
Ja.
Und das ist als Face kein leichter Stand, egal wie sehr Becky Lynch Heel geht in der Nummer. So, Becky Lynch beleidigt ja in allererster Linie, also in allererster Linie geht sie ja einfach Lyra Valkyria an. Hm. So, sonst, gegen sie richtet sich eigentlich alles Heelische. Und wenn wir ehrlich sind, ist genau das, was Becky Lynch als the man ursprünglich mal overgebracht hat als Face.
Hm?
So, Heel-Verhalten. das ist jetzt ein bisschen überdreht, so. Ich glaube schon, dass Lyra Valkyria hier als Face overgehen wird in der Fehde.
Hm.
Aber es ist kein einfaches Spiel. Und das finde ich aber gut. Ich finde aber gut, dass man dieses Wagnis geht. So, weil das muss man halt auch erstmal schaffen, gegen Becky Lynch in der Fehde overzugehen. So.
Ja, das muss sie wirklich schaffen, aber sie hat dafür eigentlich alles getan. Die Promo war fantastisch. So, die hat gut ihre Frau gestanden gegen Lynch, so, aber trotzdem kriegt sie Watch Chance. Das zeigt mir dann aber schon irgendwie, dass sie dem Publikum relativ egal ist. Und das finde ich schade. So.
Let's see, wie sich das entwickeln wird, ne? Ein bisschen haben wir ja noch.
Becky muss halt noch ein bisschen unsympathischer vielleicht werden. Vielleicht muss man den Heel erst aufladen, damit das Face funktioniert.
Gut denkbar.
So, ja, ne?
Gut denkbar, genau.
Ja. Ja. Genau. Aber schön zu sehen, dass Valkyria jetzt auch wirklich dann das Vertrauen bekommt, einen Charakter zu entwickeln. Das muss man ja wirklich schon sagen in den Women's Divisions unter Triple H. Das ist halt super selten, dass man sich wirklich mal hinsetzt und investiert und guckt, okay, wir machen hier was. Lyra Valkyria war einfach ein Rabenmensch.
Ja. Eine fantastische Wrestlerin mit ein ums andere großartigen Matches, aber halt ein Rabenmensch. aber der Chant ist over. Der kommt inzwischen konstant.
Ja.
So, das war eine Zeit lang nicht so. Ich finde interessant, wir haben jetzt ja dann direkt für Backlash, dass sich so langsam ja auch zusammensetzt.
Ja.
Dann auch einfach ein Singles-Title-Match zwischen Lyra Valkyria und Becky Lynch.
Ja, und die lyrische Valkyrie hat direkt den Titel einfach völlig ohne Not reingebracht in das Match.
Ja,
also will sich beweisen, ist halt ein typischer Workhorse-Face-Move, so, ne?
Ja.
Dann machen wir es halt richtig so. Ich zeig dir, wer besser ist, Titel rein, bam.
Ja.
Das wird sie gewinnen, Valkyrie, kann ich dir schon mal sagen. Und also von meiner Seite aus. Und das etabliert sie dann nochmal richtig, weil so ein Sieg gegen Becky Lynch, sie muss es nicht unbedingt jetzt machen. Vielleicht kann man diese Feder auch noch ziehen. Und dann gibt's den großen Sieg bei SummerSlam, kann man auch machen. Keine Ahnung, machen wir eine Preview zu Backlash?
Wir machen eine Preview zu Backlash.
Okay, ich habe nichts gesagt, schneid das raus.
Natürlich, wie immer, wenn du sagst, schneid das raus, werde ich es rausschneiden.
Ja, danke. Das hört sich so ironisch an.
Zum Glück kannst du das nie überprüfen, weil unsere Folgen so schnell aus dem Verkehr gezogen werden.
Ja. Verdammten Bundesämter, ey. Weißt du, da arbeiten sie einmal schnell.
Da?
Einzige Ämter, die schnell arbeiten, ist das Bundesamt für Jugendschutz oder wie das heißt. Und
das Finanzamt.
Und das Finanzamt, ja. Die einzigen, die schnell arbeiten. Und das für Inneres, für Strafzettel.
Ja.
Sport und Inneres. Ja. Ja, genau. Okay. Women's Division, ja. War das auch bei Raw jetzt? Ja, es war jetzt bei Raw, genau.
Yes.
Was wollte ich denn noch sagen dazu? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Gibt's noch irgendwas bei den Women's... wen hat Jade Cargill konfrontiert, als sie rauskam?
Jade Cargill... warte, das ist jetzt... Ist Jade Cargill auch Raw oder war Jade Cargill SmackDown?
Oh, warte, ich hab das kurz direkt nachdenken. Alles hintereinander.
Jade Cargill hat konfrontiert irgendjemand mit einem Titel.
Ja, ne?
Jade Cargill hat konfrontiert Io Sky.
Was?
Nein.
Doch. Ich. Echt?
Nee, Tiffy.
Stimmt, Tiffy. Und dann wurde es von Naya hinten attackiert. Richtig, und so.
Tiffy.
Ja,
dann Tiffy muss es gewesen sein, weil es SmackDown war. Ja. Okay. Io Sky ist Raw. Genau, Tiffy.
Ja, genau, da haben wir jetzt ja, da haben wir jetzt Nia Jax zurück.
Ja.
Und Jade Cargill
sagt er lachend.
Ja, sagt er lachend.
Arschloch.
Jade Cargill ist auch irgendwie da drin und Naomi hat auch immer noch Caution.
Ja.
Ja. Cargill mit einer Promo. Boah, die Promo-Game, Alter. I am Jade Cargill. I'm talking with a mic. On my way to the ring. Wirklich, ich finde die ganze, das hat sich so albern angehört, wie sie geredet hat.
Ja.
Finde ich.
Ja. Ich muss irgendwie schreien, aber ich habe so eine komische Stimme dafür irgendwie und ich rede sehr langsam. Als wenn ich ein Dinosaurier wäre. So wie du es jetzt gerade machst, klingt es extrem dinosaurierhaft. Jadezeit Kagel.
Ich weiß nicht, ob Jadezeit Dinosaurierzeit ist. Kreidezeit, Jadezeit, gibt's das?
Es klingt eher wie so irgendwas Chinesisches, ehrlich gesagt.
Ach so.
Aber
vielleicht gibt's auch nicht die Jadezeit.
Ist ja aber ist egal, wir etablieren das jetzt. Jade Cargill und Luchasaurus, beide aus der Jadezeit stammen.
Ja, genau. Ja. Jadezeit, ich meine, irgendwas sagt mir das. Ja.
Es ist wahrscheinlich wirklich irgendwas Chinesisches.
Ja. Ja, genau. Also Tiffany Stratton geht wieder zurück zu ihren Anfängen quasi. Mit Nia Jax.
Ja, ja, also ne, ich meine, am Ende des Tages ist Nia Jax diejenige, die von Tiffy um den Titel erleichtert wurde, so,
ja.
Mit einem Turn und Cash-In sozusagen.
Ja.
Dass diese Rachenummer irgendwann kommen musste, war dann halt irgendwie klar, es sei denn, Nia Jax wäre gefeuert worden, aber so, ja. So ist es halt. Dann, ehrlicherweise. Ich mochte aber Tiffys Auftritt vorher sehr gerne. Ich mochte, mit welchem Selbstbewusstsein sie rausgekommen ist. Ich mochte diesen kleinen Taunt in die Kamera, weißt du, diese Gesichtsentgleisung, die sie so gemacht hat, die von so einer gewissen, weiß ich nicht, also selbstbewussten Härte dann auch und gar nicht so Barbie-Haftigkeit gezeugt hat. Das mochte ich sehr gerne. Und ab dann ging das Segment für mich aber straight up in den Keller, weil alle Auftritte nacheinander wollte ich halt jetzt nicht so dringend sehen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir waren ja bei Naomi zuletzt sehr wohlwollend. Also alles, was Character Work bei Naomi ist, finde ich immer noch cool.
Ja,
das macht mir immer noch Laune.
Voll.
Aber jeder Wrestling-Move tut mir weh.
Es sind halt keine Wrestling-Moves. Die hebt ihr Bein über das oberste Ringseil und dann ist das ein Kick.
Ja.
Hast du gesehen, wie sie sich auf, ich weiß nicht, wer es war, geschmissen hat und dann so gehauen hat von oben?
Ja.
Alter Schwede.
Ja.
Diese Frau ist seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Jahren in diesem Ring und macht das. Du kannst dich nicht so auf jemanden setzen und ich hatte deine Tochter hier, vor einer Woche hatte ich hier auf mir sitzen und sie hat mir aus der Mount Position Sachen gezeigt.
Das ist richtig.
Sie hat alles besser gemacht und deine Tochter ist, wie alt?
6.
6. Als eine Naomi, ja. Die das über 6 Jahre lang professionell macht und dafür bezahlt wird.
Und wie du mich zuletzt korrigiert hast, auch bereits zweifacher World Champ ist, was ich nicht glaube.
Du wolltest es nicht glauben, ja. Aber du glaubst mir bis heute auch nicht, dass Kelani Jordan NXT Champ war, Women's Champ war.
Ist sie auch nicht, denn sie war ausschließlich North American Champ.
Nie gehabt den Titel, nur den Haupttitel. Ja. Ja.
Ja, also es ist schade für Tiffy. Also es ist schon von Charlotte Flair zu Jade Cargill, Naomi und Nia Jax schon ein fieser Abstieg.
Ist ohne Scheiß. Das ist so. Richtig miese Wrestlerin.
Ja.
Also wir, Character Game, alles cool mit Naomi. Schöner Heel-Turn. Aber wirklich, das sind die drei schlechtesten Wrestlerinnen, die sie im Main-Roster gerade haben. Und Tiffany Stratton ist echt gut und die muss ich jetzt mit denen auseinandersetzen. Und kommt ja gerade von Charlotte Flair, die eine der besten noch ist.
Ja.
Das ist schon heftig, ey.
Ja, aber gut, Tiffy gegen Nia ist halt nochmal so eine, ich zementiere mich weiterhin als Face-Nummer, ne? Also körperliche Unterlegenheit ist weiterhin ein Ding und so. Ist schon okay, das ist nachvollziehbar als Fehde, aber ich hätte halt wirklich Jade Cargill und Naomi in dem Ding nicht gebraucht.
Ja.
Als Steigbügelhalter für Nia Jax.
Ja,
aber
ja,
nun gut.
Aber Nia Jax, muss man jetzt auch mal sagen, bei all der Kritik der letzten Jahre, zieht einen guten Heel-Heat.
Ja.
So, die war in den letzten Monaten, als sie da war und so, hat sie echt einen guten Job gemacht, auch für Tiffany Stratton im Endeffekt.
Das stimmt.
Man mag sie wirklich nicht. So, und ja, ich habe halt nur immer meine Probleme im Ring mit diesen Leuten.
Ja.
Es gibt halt so viele, ne, man muss sich einfach nur mal die NXT Women's Division oder so angucken, was da alles im Ring wirklich denkbar ist und möglich ist und so. Und dann muss man sich diese Schnapsenten angucken da bei Raw und SmackDown zum Teil mit ihren dilettantischen Wrestling.
Ey, die beiden Women's Matches bei NXT Stand and Deliver,
Digga,
haben so einen Bock gemacht. Also selbst das Ladder Match um den Sekundärtitel war so launig. Nicht jede war fantastisch von denen, sicherlich nicht.
Ja.
Aber da waren so geile Ideen drin, da waren so geile Spots drin.
Ja.
Die hatten so Bock, so die sind so reingegangen, da gab's eben nicht solche halbgaren Strike
Unfälle.
Ja, wirklich, also Parodien wollte ich fast sagen.
Ja.
Das ist schon ganz geil und von dem Four-Way dann um den NXT Women's Title ganz zu schweigen, so. Also was da gezeigt wurde, das ist schon anderes Niveau als das und das ist eben bitter für Tiffany Stratton, die eben von so einem Karrierematch bei WrestleMania kommt, dann so richtig so, weißt du, das ist wie so, keine Ahnung, richtig hart zurück in den normalen Alltag kommt.
Ja.
Aber gut, andererseits ist sie jetzt halt ein Stück weit selbst verantwortlich dafür, ihr Momentum weiter zu füttern, ne? So, Nia Jax ist dafür eine total dankbare Partnerin, aber im Ring muss es jetzt Tiffy wieder reißen.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch cool und okay und auch ein Honorieren von dem, was man halt gesehen hat zuletzt von ihr, so, weil Tiffany Stratton macht das im Ring sehr gut.
Ja, genau, bei all den Struggles im Aufbau in der Fehde mit Charlotte Flair war sie im Ring immer gut und das Match war auch, ja, krass eigentlich, ja. Du hast ja leider verschlafen bei Mania.
Ja, zu weiten Teilen, ja.
Ja, okay, gut.
Bianca Belair ist verletzt.
Ja, die hat sich an den Händen wehgetan.
Ja, hat man auch gesehen bei Mania tatsächlich.
Ja.
Den Moment, so wo sie awkward gelandet ist.
Hm.
Und Selina Vega schnappt sich den US-Title von Chelsea Green.
Stimmt.
Also in einer Plötzlichkeit.
Ja.
Und dann stiehlt sie sich halt auch einfach davon, bevor jemand darauf reagieren kann.
So. Ja, bevor der Secret Service kommt.
Also und vor allem bevor das Publikum was damit machen kann. Ich hatte wirklich das Gefühl, man ist, weil Chelsea Green ja durchaus trotz Heel-Gimmick dann einfach Sympathien beim Publikum hatte, einfach weil sie gut und witzig ist.
Klar.
Ich hatte wirklich das Gefühl, man will Selina Vega da mit dem Titel ganz schnell aus der Schusslinie nehmen, nicht, dass sie negative Reaktionen bekommt dafür. Also das Gefühl hatte ich wirklich. So einfach Flucht vor dem Publikum.
Pass auf, mein wirklich humorloser Take da drauf ist, ich glaube, man hat sich gerade bei WWE hinter den Kulissen auf die Fahne geschrieben, Latino-Publikum anzusprechen. Das lateinamerikanische Zielgruppen-Marketing läuft. Die haben AAA übernommen und das bei WrestleMania kommuniziert. Und jetzt will man mal einmal kurz zeigen, ach so, ja, hier, wir haben ja auch Latinas und Latinos, die hier wirklich auch Titel sogar tragen und wichtig sind.
Ja.
Und deswegen hat man jetzt gerade einfach Selina Vega diesen Titel gegeben. Sorry, aber das ist, ich finde da keine andere Erklärung für, so.
Gut möglich, dass du recht hast.
Das ist... ja. Aber generell ein schöner Smackdown. Ein schönes Smackdown für das Haus Butgen.
Das ist richtig.
Ne?
Absolut.
Wir haben halt.
Ihr Ehemann ist zurück.
Ihr Ehemann ist zurück.
Yes.
Tommy End, Malakai Black, Alistair Black, nennt ihn wie ihr wollt. Er ist zurück.
Er ist zurück. Er ist zurück und er tritt Miz ins Gesicht.
Ja.
Den ganz in weiß gekleideten Miz.
Ja.
Mit Black Mass besudelt.
Black Mass besudelt, ja, genau. Das ist ein kleines Easter Egg gewesen, so, weil als Malakai Black bei AEW debütierte, hat er Cody so ein Black Mass gegeben und der hatte auch so einen komplett weißen Anzug an damals bei AEW. Und jetzt hatte Miz diesen weißen Anzug an und Alistair Black kommt zurück. Das sind so Kleinigkeiten, die machen ja aber hinter den Kulissen, das kriegt Triple H auch gar nicht mit. So, das ist einfach so. Ich glaube, das finden die einfach lustig, solche Sachen. Ja, krass, genau. Der ist jetzt zurück, hat auch nächste Woche ein Match gegen The Miz. Warum auch immer so, aber ja, klar. Man muss ihn jetzt irgendwie zurückbringen, hat ihn gezeigt. Ja, für mich hat er immer noch diese Aura, die er damals hatte.
Ja.
Ich liebe Alistair Black.
Ey, Mann, der sieht krasser aus denn je,
ja,
finde ich. Ich mag, dass er seinen alten Theme-Song wieder hat, weil der halt einfach richtig geil ist.
Ja. Ja.
Und weil viel Wahrheit gesprochen wird in diesem Song.
Du hörst die Lyrics davon?
Ja, klar.
Was sagen die denn?
No one is ever truly good, no one is ever truly evil. Es passt so geil zu ihm.
Wenn ich wüsste, wo mein Handy wäre, ist es nicht in meiner Tasche. Ich hoffe, ich habe es nicht auf dem Weg hierhin verloren. Würde ich das jetzt googeln, aber ja, okay.
Googelt
man heute noch? Googeln die Kids heute noch?
Googeln ist ja heutzutage auch einfach nur die KI-Frage, weil das erste Suchergebnis einfach ein KI-Dings ausspucki ist.
Das stimmt, da haben wir bei der Arbeit auch gerade einfach echt Probleme mit, dieses KI-Ding da zu überwinden. Ja, egal.
Ja. Naja, jedenfalls, also das, ich finde aber geil, dass er mit dem Song zurück ist. Ich finde geil, dass er diese aus dem Sarg auferstehen Entrance wieder hat. Also weißt du, dieses Hochklappen. So, das ist halt einfach ein geiler Effekt.
Ey, das finde ich echt ein bisschen awkward immer.
Natürlich ist es das, aber ich finde, es ist genau das Level an so Weirdo-Cheesiness, das für Alistair Black noch klar geht. So, viel mehr geht halt nicht mehr dieser Tage. Ich mag das, dass sie das wieder aufgreifen und ich mag total gerne, dass Alistair Black das als Relikt seines damaligen Ausscheidens bei WWE, bevor er zu AEW gegangen ist, halt eine Kontaktlinse in dem damals verletzten Auge trägt.
Dass die das weitermachen, ist krass, oder?
Mega gut. Ich liebe diese Konsistenz im Charakter.
Ja.
So, also, weißt du, durchgehend. Altes Theme, alte Entrance und diese Story halt direkt weitertragen und ihn gezeichnet davon zeigen, so. Ja. Finde ich richtig gut.
Hat Rollins ihn doch damals ausgedrückt in seiner Messiah-Zeit, ne?
Ja.
Richtig krass, ey. Mit, ja. ey, Mann, diese. Ich kann mir vorstellen, dass dieses komische Sargbrett-Hochfahren-Ding bei der Entrance, dass das eine einmalige Sache war, ehrlich gesagt. So nach dem Motto, wir haben ihn wieder ausgegraben. Oder so, dass das nicht wieder passiert. Wirklich, ohne Scheiß, weil es hat leider einen kleinen Fauxpas ausgelöst, nämlich als Miz noch seine Promo gehalten hat, da hat das Publikum halt bemerkt, dass die da hinten an der Entrance-Ramp was aufbauen.
Ja.
Und alle haben da hingeguckt und haben Kameras da hingehalten und sonst was. Und da wusste ich schon, okay, da wird was gebaut. Und dann dachte ich schon relativ früh an, okay, das muss jetzt irgendwie Black sein.
Ja, der war ja auch angekündigt für die Episode.
Ja, so. Und also das, genau, du musst den Scheiß halt aufbauen.
Ja.
Und das ist dann halt irgendwie für die Halle auch einfach doof.
Ja, das stimmt.
Ja.
Gerade ist durch die Öffnung vom Trampolin ist so ein kleiner Spatz reingeflogen. Und ich war so, ey Mann, fuck, wenn der da jetzt reingeht, der muss ja richtig, da ist er, weißt du? Der muss ja richtig hoch wieder rausspringen. Hab ich einfach für einen Moment ihn mir drin ignoriert, dass halt ein Vogel ist, der fliegen kann und einfach völlig entspannt sich natürlich oben auf den Rand setzen kann.
Er ist halt oben offen, Mann, ja.
Ja, aber gut.
Fantastisch.
Aber vor meinem inneren Auge habe ich diesen winzigen Vogel halt auf dem Trampolin springen sehen. Schade. Naja.
Landet gleich wieder in der Pfanne von Missouri Jim.
Missouri Jim.
Ja. Krass. genau. Black ist zurück. Aber es freut mich wirklich. Er hat einfach diese unfassbare Aura und er hat dieses Legitime. Er ist halt wirklich einfach ein Badass. So.
Ja.
Und das das ist schon schön, ihn wieder da zu haben. Bin gespannt, wo es mit ihm hingeht. Ob er halt so ein ewiger Mid-Kader bleibt irgendwie. Aber da Triple H halt wirklich ein Aleister Black Guy ist, du hast das letzte Mal noch erwähnt, habe ich Hoffnung, dass er tatsächlich vielleicht mal so ein bisschen ins Main-Event mal reinschnuppert in den nächsten 6 Monaten.
Das wäre voll geil. Also ich meine, dadurch, dass sie diese Augennummer haben,
die Augennummer, ja.
ist halt irgendwann mal eine Begegnung mit Seth Rollins vorprogrammiert. Jetzt sind sie auf unterschiedlichen Brands unterwegs. Mhm. So, aber das Ding muss halt irgendwann passieren. Und allein das ist doch etwas, das hat man gern am Horizont.
Ja. Voll. Yo, was war bei SmackDown noch so? Fatu kam raus.
Yo.
ja. Ich erinnere mich aber gerade nicht mehr so richtig. Was ist denn da passiert?
Ey, Mann, Alter. Also, okay. Jacob Fatu kommt raus. Beanie auf dem Kopf. Den Gürtel wie so eine riesige Chain um den Hals.
Ja, jetzt sehe ich es wieder.
Ein umgedrehtes, also mit der Rückennummer und dem Namen nach vorne getragenes Las Vegas Raiders Football Jersey. Ich habe das augenblicklich gegoogelt, ob man das mit Fatus Namen und Dings und der Rückennummer 42 im WWE-Shop kaufen kann, weil ich das sofort haben wollte. Ich war kurz davor, ein Custom Jersey im offiziellen NFL-Shop zu bestellen mit Fatu und 42 drauf, weil ich das so geil fand.
Für $90.
Ja, wirklich so. Ja. Ich glaube 100. Weil ich das so krass fand, was für ein geiler Look. So, ja. Wie Straße kannst du denn als Champ rauskommen? Ich fand das so geil, diese ganze Attitüde.
Ja.
Ey Mann, Fatu ist mein Man. Ich hab so Bock auf den mit dieser Haltung. So, der ist einfach so geil badass. Damn!
Ja.
Hat mich sofort gehabt.
Hat auch sofort dann irgendwie seinen Standing klar gemacht, indem er einfach dann auch mal Solo Sikoa rüde unterbrochen hat.
Ja, Mann.
Der von sich labert, dass er Fatu groß gemacht hat und so. Und Fatu sagt dann, hey Mann, das habe ich gemacht. So. Jetzt erinnere ich auch wieder das Segment. Er hat im Endeffekt auch alle Widersacher, da kamen ja noch einige Leute raus, so, ne? McIntyre, Priest und so. Der hat alle niedergemäht.
Alle.
Im Endeffekt hat er alle niedergemäht und das sind wirklich Main-Eventer. So. LA Knight lief da noch rum.
Ja.
Alle einfach niedergemäht, lagen da, er geht raus. Es ist einfach, Fatu ist der bösartige Motherfucker mit einem so uniken Style. Wir haben in der Review letzte Episode so viel über ihn gesagt, so, dass er halt wirklich, ne, ich möchte das nochmal erwähnen. Bei Fatu ist das Besondere, dass das Publikum ihn ausgewählt hat. So, das Publikum hat entschieden, wir finden den jetzt krass, weil der krass ist. Und das ist Crowd Empowerment, wenn man darauf eingeht, und WWE ist darauf eingegangen und haben aus ihm dann weiterhin das gemacht, was die Crowd schätzt an ihm. So, ohne da irgendwas zu force-feeden oder so, ohne ihn als Heel irgendwie weiter zu preschen. Fatu ist Fatu, so, der in einer Heel-Faction ist, aber absolute Face-Pops erntet.
Ja.
Und so geil, geil, geil ist. Ja.
Fatu ist richtig gut. Fatu ist richtig gut, der macht richtig Spaß. Da passiert kein Scheiß, das ist alles sehr wohl dosiert.
Ja.
Großartig, es macht richtig Bock. Und ich meine, was hat er für ein Feld jetzt gegen sich, ne? Mit LA Knight und Drew McIntyre, die dann ja auch noch ein Qualifying-Match quasi hatten. Stimmt. Dass dann Damian Priest schon wieder Drew McIntyre gekostet hat.
Das ist so gut, ey.
Und Priest hat Pops dafür bekommen.
Ja.
So. Das ist schon funny. Und das hebt aber den Titel und wie Fatu ihn trägt, auch nochmal auf ein Level, ne? Weil Drew McIntyre, Alter, das ist ja auch kein Kleinscheiß. So, Drew McIntyre ist eigentlich für LA Knight eine Nummer zu groß.
Total. So. Auch ein Kopf.
Und auch Priest ist ein ehemaliger World Champ.
Ja.
Genauso wie Drew McIntyre. Und das sind jetzt halt Dudes, die buhlen um den Titel von Fatu.
Ja.
Das ist schon eine geile Ansage, weil das sind halt einfach Ochsen, Alter. Das sind alles harte Brecher.
Ja.
Das ist wirklich kein Kleinvieh. Und Fatu, der kläfft die halt weg. Das ist schon geil. Das
kann man nicht besser formulieren. Er kläfft sie weg.
Ja, wirklich.
Ey Mann, das ist mal wieder so ein Beispiel für die Person wertet den Titel auf.
Yo.
Und nicht andersrum. Nicht, dass der Titel Fatu aufwertet. Der US-Title war immer wieder in seiner Historie der letzten Jahre so unterm Radar.
Ja.
Irgendwie, ne? Diese Zeit mit Nakamura und so. Und LA Knight hatte auch keinen geilen Run, wie Drew McIntyre nochmal rausgestellt hat.
Zu Recht, ja. Richtig.
Und jetzt kommt da auch so ein Main-Eventer wie Drew McIntyre und sagt so, ey Mann, ich will hier gegen die Heftigsten kämpfen, so, und du bist gerade der Heftigste, Bruder Jakob. Und das macht so viel für den Titel auch so. Und jetzt haben wir wieder einen guten US-Champ, einen guten Midcard-Titel. Das ist wichtig, das ist gut. Und
ja.
Fatu ist der Richtige dafür. Also Midcard macht jetzt gerade, also jetzt schon wieder so Bock, dass ich mich drauf freue. Weil die, also ne, der World Title, der gerade bei Cena liegt, der hat gerade nicht die Position in so einem kompetitiven Spektrum irgendwie zu sein. Das, da geht's gerade um andere Dinge, da geht's um Character Work mit Cena und so und jetzt Randy Orton. Das ist, da geht's so um Story, und der Midcard-Titel, der US-Title, ist jetzt der, wo es um hartes, richtiges Wrestling geht, so.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine gute Gemengelage. Ich glaube, Midcard-Titel ist immer dafür da, um wie so ein Mond um den World-Title in der Show zu kreisen und manchmal halt relevant zu werden, manchmal zum Vollmond zu werden, wenn der World-Title gerade was anderes macht.
Ja.
So, das heißt, du musst dann den Fokus so ein bisschen auf den Mond legen, auf den Midcard-Titel.
Ja.
Und das ist ein schönes Wechselspiel, so, und ich glaube, das kriegen sie jetzt ganz gut hin.
Grad. Das ist ein sehr schönes Bild. Das ist ein sehr schönes Bild, vor allem deshalb, weil tatsächlich, wenn es gerade Nacht ist, sozusagen, um den World Title. Und John Cena hält den ja als Geisel.
Klar.
Den Titel. So, der sagt halt so, ich bin der letzte Real Champ.
Ja.
Bitte, ich halte den jetzt hier. Ich habe noch so und so viele Auftritte. Auftritte, nicht Matches, Auftritte. So, ich komme hier hin, ich sag was und ich gehe wieder. Das war mein Auftritt. Vielen Dank.
Genau.
So, finde ich auch geil. Da ist völlig klar, dass der nicht daherkommt, dass der jetzt irgendwie absurd viele Titelverteidigungen noch sammeln will,
ja,
um sich zu legitimieren oder so als The Last Real Champ. Nee, das ist er einfach jetzt schon. Und wenn noch irgendwer was will, naja gut, okay, weil solange er da ist, so, kommt halt vielleicht noch jemand und man macht das Spielchen noch. Aber an und für sich hat Cena kein großartiges kompetitives Interesse mehr. So, der hat das eine große Ziel, was er noch erreichen muss, hat er ja erreicht. Und das nächste ist einfach Rente und bis dahin Champ bleiben. So. Das ist ja wirklich so.
Ja.
Und da ist so ein Gegenpol mit Jacob Fatu, der es halt einfach mit allen aufnimmt, die da kommen. Und halt auch nicht aus so einer, guck mal, ich bin der Fighting Champ Haltung, sondern einfach als Typ. So, ja, ich verklopp halt alle, die da kommen. Was wollen die denn machen? So, das ist schon geil. Und jetzt habe ich halt einen Gürtel und jetzt haben die halt noch einen anderen Grund, warum die kommen und nerven. Naja, gut. So, jetzt kommen halt irgendwelche ehemaligen World Champs. Naja, gut. Springe ich halt auch auf die drauf. So.
Ja.
Das ist schon geil. Also ich finde es auch sehr, 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 sehr schön, das als Gegengewicht zu Cena zu haben.
Ich sag dir was, noch ein Wort zu Fatu. Fatu ist der wahre Street Champ.
Yeah.
Zu dem man Damian Priest machen wollte, indem man ihn dahin redet. Aber Fatu ist das halt, der verkörpert das, der lebt das.
Ja.
Und Damian Priest hat das einfach nur mitgegeben bekommen.
Fatu ist das auch mehr, als es zum Beispiel Solo Sikoa bei NXT je war, als er noch der Street Champ war.
Das stimmt.
Das ist halt das Witzige daran so.
Mhm.
Ja, aber Fatu ist in dem, der kommt halt auch einfach legit rüber, so. Der hat auch einfach Dreck am Stecken. So.
Ja, so. Ich glaube auch, der hat heute noch Dreck am Stecken.
Ja, same.
So, und genau das, genau gut. Das.
Ja.
Solo Sikoa, diese Street Champ Sache mit ihm, der kommt halt irgendwie von diesem Street Champ Charakter, aber der greift für mich erst richtig im Nachhinein, seit er der Tribal Chief werden wollte oder auch mal kurz war. So, weil der ist so ein Neureicher. Typ, der so von der Straße kommt und sich dann so diese Anzüge kauft und so. Und irgendwie so rückblickend ist das irgendwie sinnvoll, dass er damals so ein Street-Champ war und irgendwie mit Straße verbunden wurde und jetzt halt eben so diese Straße überwunden hat, in Anführungsstrichen, aber noch so assi dabei ist. Also die Straße ist noch so da drin.
Ja, interesting. Und das war ja vor allem im Prinzip augenblicklich, ne? Als er dachte, er wäre was.
Ja.
Und Fatu als krasser Gegenentwurf dazu gesteht sich halt überhaupt gar keine Veränderung ein, sondern kommt in den gleichen Outfits raus, so wie vorher, und hängt sich den Titel halt noch so um, als wäre er halt einfach eine Goldkette.
Ja.
So, das ist schon geil.
Ja, genau.
Ja, ist schon gut. Mag ich. Aber apropos Goldkette, meine Lieblingsgoldkette gerade hat Carmelo Hayes. Seine Unreal the Giant Head Chain.
Alter.
Wow.
Alter.
Wow. Das ist schon geil. Es ist einfach eine Giant Chain. Im doppelten Sinne.
Ja.
Mega.
Melodon Miss ist halt, ist halt wirklich so ein. Das gibt's halt immer. Es gibt immer so ein lustiges Tag-Team, die zusammengewühlt wurden bei WWE und die irgendwie lustig sind. Ich habe halt wahnsinnige Hoffnung darauf, dass jetzt, wenn Aleister Black The Miz wegfickt, dass es dann Carmelo Hayes gegen Aleister Black gibt, weil das Match.
Bitte.
Alter!
Ja! Gib!
Was will man denn noch?
Ja, gib! Nehmen wir sofort.
Was so Wrestling angeht, ne?
Ja, ja, klar.
Ja.
Stark.
Yo. Du warst eben schon bei Cena.
Ja.
Cena war ja auch nochmal da jetzt.
Randy Orton war auch bei Cena.
Randy Orton war auch da, ja. Hast du Bock auf Orton gegen Cena?
Echt? Oh, ja, schon. Auf die eine Art habe ich schon Bock da drauf, weil da super viel Historie drin steckt, so. Weil es witzige, verkehrte Rollen sind, dass ausgerechnet der für den Großteil seiner Karriere eben ein schizophrener Heel getriebener Randy Orton jetzt halt weich geworden ist sozusagen. Und Cena auf eine Art ja auch weich geworden ist und nicht mehr dem Druck standhalten kann. So, und beide so in ihrem Alter in verkehrten Rollen nochmal aufeinandertreffen. Irgendwie finde ich das schön. Ist ein schöner Abschluss von so einer Karrieregeschichte, weil beide halt wirklich jeweils den Großteil ihrer Karrieren parallel zueinander verbracht haben. Deswegen ist irgendwie eine geile erste Fehde für Cena.
Das hat Orton ja rausgestellt, dass das absurd ist, ne? Die Rollen.
Genau.
Ja.
Und das finde ich auch geil, dass Orton derjenige ist. Mhm. Also, weißt du, der reasonable Dude an der Stelle. So.
Ja.
und gleichzeitig ist es aber natürlich so, Orton ist halt vermutlich einfach ein Opfer für Cena, ne? Also niemand muss erwarten, dass Orton hier irgendwas zu gewinnen hat.
Hey.
Und deswegen finde ich es aber auch interessant, dass Cena ihm das halt so hinschmeißt, so, und sagt so, ja, komm, dann machen wir das halt bei Backlash. So, weil Cena halt auch sieht, dass Orton im Herbst seiner Karriere ist, so, und schon noch mal klar machen will, dass sein Herbst immer noch ein anderer Herbst ist als der von Randy Orton. So, deswegen, es ergibt schon Sinn. Aber es ist jetzt nichts, was mich derbe hypt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und vielleicht ist aber auch, also auch hier wieder Meta, so. Ja, genau, natürlich ist das nächste Cena-Match jetzt nicht etwas, auf das man derbe hinfiebert und sich sagt, boah, das ist das Krasseste der Welt, das habe ich noch nie gesehen. Sondern es ist genau dieser Nostalgia-Act irgendwie, der so die am niedrigsten hängende Frucht ist, die man pflücken kann, auf Cenas Abschiedstournee. So, ich finde das gut. Ich find das erst einmal gut und interessant. Was macht es mit dir?
Ich bin so ein bisschen enttäuscht davon, dass es jetzt passiert.
Stimmt, du hast ursprünglich mal gesagt, du hättest Orton gerne als letzten Gegner zum Beispiel von Cena, ne?
Ohne Scheiß.
Ja,
Ich glaube nicht, als letzten will ich Cody Rhodes haben, der Wrestling rettet, in Cenas letzten Match ihm den Titel klaut.
Ja.
Aber ich wollte Orton schon in einer gewichtigeren Fehde mit Cena haben.
Ja.
Das ist jetzt so ein Ding, man, Backlash findet in der Heimatstadt St. Louis statt, von Orton statt, so. Das ist auch so Low-Hanging-Fruit-Shit. Randy Orton geht da raus und kommt mit seiner... Randy Orton macht ja gerade nur... Der hat ja gerade Spaß in seiner Karriere, ne?
Ja.
Der hat, also, ne, der gibt sich Matches mit Joe Hendry. Der kommt raus und sagt, Cena, ey Mann, Cena, ich weiß jetzt endlich, was mit dir los ist, warum das alles so scheiße läuft, Mann. Ey, du brauchst Kinder.
Ja.
Also, das dürfen wir nicht vergessen, was Randy Orton hier gemacht hat, das grenzt an Comedy.
Und es ist so geil, dass John Cena halt auch einfach wirklich sagt, how dare you kid shame, ne, parent shame me.
Ja,
so.
Ja.
Das ist halt so geil, wie Cena so, also wirklich so alle möglichen Arten von so Vorwürfen, die man Leuten halt so entgegenschleudert. Ja. Dieser Tage, die man vielleicht seit seiner bisherigen Karriere nicht so sehr hervorgetan hat, weißt du? So, dass Leute toxisch zu einem sind oder halt Parent-Shaming, das sind ja alles so Sachen,
da hat Anfang der 2000er in der Ruthless Aggression Era kein Hahn nachgekräht. So.
Ja.
So, weißt du, Vince McMahon hat diese Begriffe noch nie gehört.
Ja.
So, das ist schon irgendwie witzig, dass Cena jetzt auf seine alten Tage diese modernen Themen in Anführungsstrichen so aufgreift. Und Orton halt so der Old Head ist, der mit sowas rauskommt.
Ja.
Ne? So richtig so, ey Mann, vielleicht brauchst du einfach Kinder.
Orton. Ja. Also,
da fehlt wirklich nur noch das in der Women's Division, dass du sehr so, ey Mann, vielleicht musst du einfach mal wieder richtig gefickt werden. Genau. Weißt du, dass die mit sowas kommen. Alter Schwede, ey.
Ja.
Wild.
Ja, ohne Scheiß.
Ja. Aber stimmt, das hatte ich schon verdrängt, dass der das ja gesagt hat einfach.
Ja, aber das, also, das finde ich voll exemplarisch dafür, dass das jetzt gerade nicht so die ernsthafte Fehde ist, die ich mir bei der Historie zwischen den beiden Granden dieses Businesses gewünscht hätte.
Ja.
So, schmeiß da halt irgend so ein Midcard-Face erstmal gerade kurz rein oder irgendwas, der einer, der gut Promo halten kann, mit dem Cena gut arbeiten kann. Aber so eine Orton-Nummer, die hätte ich mir irgendwie für SummerSlam oder so gewünscht oder so, irgendwas Krasses.
Ja, ich wünsche mir für SummerSlam eher einen richtigen Gegner dann wieder für Cena.
So. Ja, ich wünsche mir Orton als richtigen Gegner für Cena, das ist mein Punkt.
Ja, schon, aber siehst du Orton nochmal Nummer 15 gewinnen?
So. Klar, Mann, gucken die mal an. Guck mal seine Apps an.
Ach, weiß ich nicht.
Mann, der ist schon, der hatte World-Title-Matches, der hat gegen Gunther gefädelt und so. Orton ist schon eigentlich an einem High-Spot wieder, der macht noch ein, zwei Jahre richtig gutes Business, so. Aber ist auch egal, wo der steht. Von der Hierarchie her ist Orton immer gerade einer, der jeden jederzeit besiegen kann.
Das ist richtig. Ja,
und
das stimmt.
Mir geht's darum. Und darum ist Orton eigentlich ready, eine richtig große Fehde mit Cena zu haben.
Ja, okay. Ja, okay, das sehe ich. Das sehe ich. Ja.
Weil du hast nicht so wahnsinnig viele Leute, mit denen Cena diese Dimension von Historia hat. Du kannst CM Punk noch da reinwerfen mit Cena.
Yes.
Ist aber auch ein anderes Brand so. Also gerade beim SmackDown-Brand ist es schon eher dünn, was da an richtig großen Fädennamen für Cena so ist.
Ja.
So, und das, ach, und da finde ich Orton so ein bisschen verschwendet, gerade für so einen Backlash.
Ja, okay, check ich.
Ja. Aber ich meine, lustig wird's. Also es zementiert halt den Cena-Charakter noch ein bisschen so. Wobei das Cena auch nichts Neues gebracht hat. Da war jetzt keine Progression bei Cena für mich. Der macht das halt immer gut. Die hatten wahnsinnig viel Mic-Time.
Ja.
Aber war jetzt auch nicht das Weltbewegendste so inhaltlich. Ja, keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie komisch an.
Ja, verstehe ich. Ich bin da immer noch so. Also diese Cena-Nummer, die fühlt sich wirklich an wie etwas, das ganz gemächlich Schritt für Schritt vorangehen soll und wird und sich gar nicht irgendwohin beeilen will. So.
Ja, die haben ja noch ein Dreivierteljahr Zeit.
Eben, das ist eine Menge Zeit. So.
Ja.
Und ich glaube, für den Löwenanteil dieses Dreivierteljahres wird Cena den Titel auch behalten und deswegen ist auch keine Eile geboten.
Mhm.
Und Backlash findet nun mal sofort statt. So. Ja. Ich hätte es ehrlicherweise eher gesehen, dass Cena halt auch einfach in der Tradition seiner wichtigen Unterscheidung zwischen ich habe noch so viele gebuchte Auftritte, nicht Matches, einfach gesagt hätte, was Backlash? Ich mach doch kein Match bei Backlash.
Ja, hat mich auch gewundert.
Also
ja.
Ich bin der letzte echte Champ.
Ja.
Also wir machen das doch nicht bei einem BPLE.
Ja.
So, also.
Ja.
Andererseits ist das vielleicht auch zu sehr wieder Katalog-Heal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin bei Cena immer noch an dem Punkt, wo ich glaube, schon gut was verstanden zu haben, was er will, aber immer noch Lücken habe und nach weiteren Erklärungen und Begründungen für Dinge lechze und sein Handeln halt nicht komplett vorhersehen kann.
Mhm.
Das finde ich gut. Das finde ich soweit erst einmal gut. So, also wie gesagt, auch diese Art, mit der er einfach dieses Orton-Ding so nimmt.
Mhm.
So, und sowohl emotional als dann halt auch wieder trocken. Das ist schon interessant. Also dieser Cena-Charakter bleibt für mich weiterhin interessant.
Er hat zum Beispiel noch nicht erklärt, warum er mit The Rock zusammenarbeitet.
Ja.
Also zu The Rock hat er einfach noch nichts gesagt.
Korrekt.
The Rock ist einfach nicht da. So. Ja. Finde ich auch spannend.
Außer, dass er gesagt hat, er macht, was best for business ist, ne? Nach Rumble seiner Zeit. Aber das ist keine großartige Erklärung. Das war richtig.
Ja.
Jon
Felix Cena.
Felix,
was ist das?
Ja, nee, ist ja richtig.
Ja. Felix Pa! Hat uns Fragen geschickt.
Das ist richtig. Ansonsten Dings, Fraxium war bei SmackDown.
Ja, die sind jetzt auch fest da, ne?
Nathan Frazier und fucking Axiom.
Ja.
Waren
ist ein bei Name, SmackDown. Neuer Name. Fucking Axiom. Das,
genau. ja, waren bei SmackDown und mir scheint es auch so, dass die jetzt halt das neue Tag Team bei SmackDown sind und haben sich direkt mit Los Garza angelegt und es war ein Gaudi.
Ja, die sind halt scheiße gut. Fraxium, das ist halt, verdammt gut. Ja. So,
alle vier.
Ja, das macht halt schon, war halt schon Spaß. Die haben jetzt bei Stand and Deliver die Tag Team Titles an Hank und Tank verloren.
Die nicht scheiße gut sind.
Hank und Tank, Alter.
Ja.
Ja, genau. Und das hat mir aber dann auch schon gezeigt, okay, die werden hochgehen. Frazier war ja schon mal da. Ja. Selbst Axiom hatte schon Main-Roster Matches oder eins.
Ja.
Deswegen, das war jetzt folgerichtig. Die sind saugut. Die können gut was reißen. Ich hoffe, sie dürfen ein bisschen Charakter entwickeln und zeigen auch. Das haben sie bei NXT ganz toll gemacht.
Ja.
Ja, bin gespannt.
Bis zuletzt, ne? Generell, diese Smackdown-Ausgabe für Tag Team Wrestling halt also 1+ mit Sternchen. So, da hast du halt Los Garza gegen Nathan Frazier und Axiom und dann hast du halt dieses absurde TLC-Match am Ende als Main-Event.
Ja.
Also, was da alles los war in diesem fucking TLC-Match, was die für Dinger geballert haben, alter Schwede. Das sind natürlich auch einfach wirklich ganz, ganz großartige Tag-Teams gewesen.
Ja.
Mit einer tollen gemeinsamen Match-Historie inzwischen, so. Alle miteinander. Und einem Gimmick-Match, das allen drei Teams ganz fantastisch steht. So. Und halt eine Absurdität in dieser Prothesenattacke von Montez Ford, so. Also war es sogar ein TLCP-Match quasi, das erste in der Geschichte. Ey, aber wirklich, das hat so einen Bock gemacht. Ich klebte in Begeisterung vor dem Bildschirm. Und ein ums andere Mal hat mich Spot auf Spot begeistert. Das war richtig geiles Tennis.
Ja, schönes TLC-Match. TLC-Matches sind immer halt ein bisschen risky zu machen, so, weil die werden immer gemessen an Edge und Christian, die Hardys und Dudleys.
Yes.
So, die das groß gemacht haben damals. Ja. Jedes TLC-Match wird daran gemessen.
Ja.
Da kommt auch nichts ran, kam auch dieses Match nicht ran. Aber die haben Spaß gehabt, die haben Spaß gemacht. Das war ein geiles Main-Event. Tag-Team-Wrestling ist bei Triple H halt eher so ein, ja, muss halt auch irgendwie gemacht werden, Ding. Na, von meinem Gefühl her. Und da hat man jetzt mit dieser SmackDown so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Ja.
Voll.
Ja. Aber ich werde, also wirklich, kann es WWE oder auch ihm selbst nicht verzeihen, dass man hier wirklich den Schritt gemacht hat, Tommaso Ciampa den Bart zu nehmen.
Ich finde, das steht ihm exzellent.
Oh.
Ich finde, das steht ihm exzellent.
Er sieht aus wie Eric Young, Alter.
Auf gar keinen Fall. Eric Young steht vor dem Spiel und wünscht sich auszusehen wie Tommaso Ciampa. Ich bitte dich. Was für eine markante Kieferlinie hat dieser Mann.
Ja, das stimmt.
Also nee, ich finde, es steht ihm ganz großartig. Also ja, ist ein bisschen gräulich, aber er sieht älter aus dadurch. Das ist schon ein Ding, dieser graue Schattenwurf, der da ist.
Ja.
Aber an und für sich nee, finde ich das okay.
Ey, die, so. haben diese Kamerafahrt gemacht von seinen Füßen, als er Backstage saß. So, sind so hochgefahren. Ich wusste super lange nicht, wer das ist. Der ist halt so ein super jackter Typ. Also, Tommaso Ciampa ist ja krass körperlich.
Ja.
Ist halt klein, aber ist halt super krass. Und wenn die Kamera nah dran ist, ich dachte, holy shit, was, wir haben die Lesnar zurückgeholt, so. Übertrieben. Und dann kam diese Kinnpartie und ich wusste halt immer noch nicht, wer das ist.
Ja.
Dann habe ich Gargano gesehen und dachte, Gargano hat einen neuen Tag-Partner und das dauerte wirklich lange, bis ich dann gerafft habe, dass Ciampa ist, ja. Naja.
Nee, also Tommaso Ciampa ist so ein Typ, dessen Bart traue ich nicht hinterher. Das ist völlig in Ordnung für mich.
Ja.
Auch, also wirklich, ganz tolles Match. Alle drei Teams fantastisch. Ich mochte auch diese, wo du es gerade sagtest, wo du die heilige Dreifaltigkeit des WWE Tag Team Wrestlings nanntest, vor allem auf TLC bezogen.
Ja.
Gab es ja auch eine Team 3D-Reminiszenz mit dem Get the Tables Dingsy und so. Das war schon echt nice.
Naja, und es gab diesen Spear von der Leiter gegen einen Hängenden, ne? Den Edge damals gegen irgendeinen von den Hardys gemacht hat. Ja. So.
Von Dawkins, Alter.
Ja.
Und dann durch den Tisch.
Und dann durch den Tisch, so, ja. Also Dawkins, also der Move war nicht sauber geil, so. Der, also,
Nee.
Die Idee ist cool so, aber also Dawkins sah aus, und zwar jetzt nicht, dass er das sellen wollte so, aber er sah aus, als wenn er wirklich richtig Schiss hat, das jetzt zu machen. So,
vorher,
jetzt,
ne? Oh, bevor er abgesprungen ist.
Der war so unsicher beim Absprung, ja. Und dann ist er leider auch irgendwie mit seinem Unterkörper zuerst durch den Tisch gekommen. Ja. Das sollte, glaube ich, irgendwie in der Vorstellung anders laufen. Ja. Aber ja, weiß ich auch nicht. Dawkins.
Bis zur Mitte sah der geil aus. Also der Impact des Spears war geil. Dawkins hatte eine geile horizontale Haltung in der Luft. Das sah krass aus so. Und dann hat er gefühlt zu sehr selbst die Landung übernommen.
Ja.
So. Aber es war halt auch durchaus hoch, und Dawkins ist halt auch echt kein Leichtgewicht.
Ja.
Gerade nicht mit diesen Partnern, die da waren. So. Aber trotzdem, also, war von den harten Spots, die da drin waren, der am wenigsten geglückte, muss man fairerweise sagen.
Ja.
Aber das ist jetzt auch echt Meckern auf hohem Niveau bei einem ansonsten echt sehenswerten Spektakel.
Schöne Tisch-Action auf jeden Fall auch. Ja.
Ja.
Ja, genau. Einfach so ein, ja, das kannst du halt auch bei Backlash zeigen, dieses Match, ne?
Voll.
Also.
Das hättest du bei Mania zeigen können.
Mhm.
So.
Stimmt. Open dafür irgend so eine Nacht einfach, ne?
Genau.
Oder meinetwegen auch Pre-Show oder so, aber ja, dann sind die Leute heiß, wenn so ein Match kommt.
Ja. Ich meine, sie haben es vorher gecallt, glaube ich, dass es dann in der Smackdown nach Mania kommen soll, und auch das machen sie ja inzwischen, ne? Dass sie den Wochenshows dann durchaus auch mal starke Matches geben, auch wenn es ein PLE gibt, und bewusst dafür einen Skip machen so. Das verstehe ich auch, aber es trifft halt sehr gerne eben das Tag Team Wrestling.
Ja.
Das zeigt dann doch wieder leider ein bisschen, wo der Stellenwert da so steht.
Ja, schon.
Naja.
Ey, mir fällt gerade auf, CM Punk war gar nicht da diese Woche, ne?
Nee.
Das ist so ungewöhnlich, der war eigentlich immer bei Raw.
Ja.
Haben sie rausgenommen jetzt, um den Fokus irgendwie auf Rollins wahrscheinlich zu lenken und nicht auf Punk, weil Punk zieht einfach Fokus in jeder Show, wo er ist.
Punk wäre natürlich auch, also, der naheliegendere Resonanzkörper gewesen als Sami Zayn. Gleichzeitig ist es zwischen Punk und Seth Rollins so persönlich, und auch zwischen Punk und Paul Heyman, dass es für all das, was wir darüber gesagt haben, eben genau richtig war, nicht Punk zu nehmen, um Seth Rollins inhaltlich zu stellen.
Ja, ja,
nämlich von jemandem, der ihm eigentlich halt wohlgesonnen ist, in Sami Zayn.
Genau.
Ja, aber ich meine, Punk ist auch ein gutes Pensum gegangen die letzten Monate, muss man sagen. So. Es sei Christus Matthäus Punk gegönnt, sich nach Ostern mal zur Ruhe zu setzen.
Ja.
Und er zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufzuerstehen.
Charisteas Matilda Punk. Angelo Charisteas, Alter.
Damn, du packst Sachen aus.
Ja.
Eine Sache noch zu Tag Teams.
Das war damals der einzige Stürmer, als Griechenland Europameister geworden ist.
Ja, mit 10 Abwehrspielern, mit 9 Abwehrspielern, einem Stürmer und einem Torwart spielte.
Kein Scheiß. Ja. Legendäres EM-Turnier, ja.
Und der Otto Rehagel.
Rehakles! Shoutout Otto!
apropos Tag-Teams.
Halt! Machen wir vielleicht heute eine Top 7 ehemaliger Fußballtrainer?
Was?
Ja. Mir fallen so viele Dumme ein gerade. Ja.
Okay, ja. Otto Rehagel. Werner Lorand.
Ey, erster Gedanke. Werner Lorand. Einfach ein völliger Choleriker. Wirklich, ohne wirkliches Verständnis von Fußball. Werner Lorand.
Ich finde wirklich so gerade so diese alten Fußballtrainer-Hautdegen mit so richtig extrem nach älterer deutscher Herr klingenden Namen.
Ja.
Auch so Ottmar Hitzfeld.
Beste Name ever.
So.
Ich hätte Ludwig Kaiser Ottmar Hitzfeld genannt. Nee, Gunther. Gunther müsste.
Ja, und Ludwig Kaiser Lars Ricken.
Perfekt. Perfekt, ey. Ludwig Kaiser sieht so aus wie ein Lars Ricken.
Komplett.
Das ist ja fantastisch. Gunther Otto Hitzfeld und Ludwig
Ottmar
Kaiser.
Hitzfeld.
Ottmar Hitzfeld.
Ottmar.
Ja, Ottmar.
Digga.
Ottmar Hitzfeld. Geil.
Hitzfeld. Sehe ich voll, wie du das sagen, ja. Geil.
Ja.
Lars Ricken. Ludwig Kaiser. Ach, er spricht seinen Namen selber auch so gut aus.
Ja,
viel besser, als ich es gerade gemacht habe. Okay, aber du wolltest auch noch Trainer seinen Namen
Ede
sagen.
Ede Geier.
Oha.
Alter, ja. Cottbus Original.
Klingt auch wie eine Beleidigung, aber ja.
Ja, Ede Geier, ja. Oder halt wie so ein Geier in einem Cartoon.
Stimmt.
Ede.
Ja, Ede
Geier. Ede der Geier, so.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Ja.
Gustav Ganz, Ede Geier.
Ja,
Donald Duck.
Genau. Genau das.
Ja, okay, wir haben vier.
Haben wir vier erst?
Du musst auch noch was beitragen.
Ich habe zwei gesagt, glaube ich.
Was war denn der andere? Ja, eben. Gar nichts.
Hab ich jetzt nur gesagt, dass ich eine Liste mache und dann habe ich nur einen gesagt.
Ja, korrekt. Ich habe drei ins Rennen geschickt. Also nee, wir haben angefangen mit Otto Rehhagel. Okay, wenn du den mitzählst, ja, dann sind wir bei vier.
Warte, ich muss mal kurz einen Fistbump verteilen.
Chang. Boah, von der Robbe, von der Plüschrobbe.
Geil.
Hat sie heute auf dem Flohmarkt gescored.
Oh, stark. Stark. Robben, ja.
Wir können,
Adrian Robben.
Wir können Dings den auch später einfach vorsetzen. Das hatten wir noch nie, dass wir eine Top 7 zwischendurch abgebrochen haben und Cliffhanger gemacht haben.
Das stimmt. Ja, stimmt.
Oder? Krass.
Ja, okay, alles klar. Ja, vergessen
wir
das
mal.
Ja, vergessen
Top 7
wir,
Cliffhanger.
Vergessen Geil. Wir übelst.
Ja. Zweiteilige Top 7. So, also ich wollte eigentlich zu Tag Teams noch was sagen.
Ja, bitte.
Und zwar bei Raw dann wieder. Also das ist ja Austin Theory versucht gerade Face zu turnen und Grayson Waller versucht das zu vereiteln. So ungefähr.
Ja, ne?
Theory, das ist schon ein bisschen witzig.
Die Dynamik läuft ja schon seit Monaten.
Ja, ja.
Darf man nicht vergessen. So, ja. Ne? Die spielen damit ja heftig, auch mal bei NXT zuletzt und so. Ja. Es, aber also es muss nach Mania jetzt passieren. Es muss jetzt passieren, wirklich.
Ja.
So, Theory ist so ready dafür. Ich habe richtig Bock drauf. Also A-Town, Down Under machen halt wahnsinnig Spaß.
Voll.
Sind bei Raw jetzt ein Tag-Team hingewechselt, die eigentlich als Tag-Team da total krasse Matches haben sollten und so, aber die drehen sich gerade weiter um sich selbst.
Ja.
Ja, und ich will jetzt eigentlich ein Singles-Match zwischen denen haben und eine Fehde, richtig.
Das ist auch ein bisschen die Geschichte dieses Tag-Teams, ne? Dass ihr größtes Problem halt sie miteinander sind.
Ja.
So, insoweit. Und beide sind ja fantastische, großartige, talentierte Dudes, so, sowohl am Mic als auch im Ring.
Ja.
Sehr, sehr interessant anzugucken in jeder Hinsicht. Die können sich auch schon sehr geil aneinander und miteinander abarbeiten. Das wäre eine fantastische Fehde um zwei zukünftige potenzielle Stars.
Ja, Mann. Ja, Mann, total.
Grayson Waller, Alter, ich halte immer noch große Stücke auf die Zukunft von Grayson Waller als Heel.
Christian Streich.
Stark.
Wirklich einer der besten Trainer ever, war unendlich lange bei Freiburg und ist einfach auch so ein Trainer, der einfach politisch und so gesellschaftlich total einen Impact hat.
Ist das so?
Ja, der sagt voll viele gute Dinge immer die ganze Zeit. Hat jetzt, ist glaube ich nicht mehr da, ich verfolge Fußball nicht mehr, aber ich habe es mitgekriegt, dass er irgendwann aufgehört hat. Der sagt halt echt immer so gute Sachen. Also ist echt
Felix
so
Magath.
Boah!
Habe ich früher immer mit Gregor Gysi verwechselt.
Eine Person.
Fand die sahen sich mega ähnlich.
Der Schleifer genannt früher. Felix Magath, ey, beste, ja. Gott.
Der hätte auch ein gutes Goth-Gimmick abgeben können als Felix Magath. Fehde mit Ahura, jetzt sofort.
Boah, was für Schleifen drehst du denn gerade? Was für komische Kurven fährst du denn gerade von irgendwie, keine Ahnung. Werder Bremen 2003 oder wann auch immer Magath da war zu GWF 2025. Ja. Wow. Okay.
Ja.
Ich würde schon gern auch gerade kurz Trampolin springen mit deiner Tochter, die hinter uns gerade abgeht. Ja. Ja, gut. Okay, aber ey, wenn wir gerade bei Raw sind und irgendwelchen Heels. Wir haben ein drittes Match für Backlash bekommen.
Mhm.
Ottmar Hitzfeld wird gegen Pat McAfee in den Ring steigen.
Das ist richtig. Ja.
Hat dich das emotionalisiert?
Die Match-Ansetzung oder diese ganze Geschichte?
Die ganze Geschichte. Also die ganze Geschichte haben wir schon ein bisschen drüber geredet.
Genau, da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Also ich finde es sehr süß, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich sehr süß, dass diese Freundschaft zwischen Cole und Pat McAfee so in den Vordergrund gestellt wird.
Ja.
Ich finde Pat McAfee bisschen over the top, facey, cringe, fast schon.
Er setzt sich aber für die Veteranen ein und für die LGBTQ-Community.
Ja, genau, also genau, dieses ganze Charts Dropping, das fand ich ein bisschen geltungsbedürftig, Fishing for Compliments mäßig, weil, ja, weil er für mich ansonsten eher wie so ein Kernassi rüberkommt.
Der Kernassi. Weißt du,
so? Also ja, wirklich wie so ein selbstgefälliger Emporkömmling, den ich sehr mag, ne? Mhm. Mit einer großen Klappe, aber halt jemand, dem ich jetzt nicht unbedingt große Wohltaten zugetraut hätte aus Selbstlosigkeit. Und da, da passt es eigentlich total gut ins Bild, dass er offensichtlich das auch nicht ganz so selbstlos sieht, sondern halt dann auch gerne drüber spricht.
Ja.
So, das kann man immer so und so sehen, aber ich finde Tu Gutes und Schweig irgendwie immer ein bisschen authentischer als Tu Gutes und Sprich drüber.
Mhm.
So. Weil Applaus mag Pat McAfee schon auch sehr gerne.
Mhm.
Aber ey, Mann, ich höre Pat McAfee gerne zu. Ich finde, das ist ein wichtiger Charakter tatsächlich für WWE, auch über WWE hinaus mit seiner eigenen Show, damit, dass er halt einfach auch einen Namen über Wrestling hinaus hat, so als NFL Gesicht, so beziehungsweise vor allem College Football Gesicht, muss man sagen.
Ja, voll.
Und diese, wie gesagt, diese Freundschaftsnummer zwischen ihm und Cole finde ich total süß. Und dass er ausgerechnet dem wahnsinnig gewordenen Gunther sich in den Weg zu stellen traut.
Ja.
Und Michael Cole das nicht so richtig für eine gute Idee hält. Ist irgendwie ein schönes Follow-up für Gunther, um ihm halt jemanden zu geben, den er einfach wieder richtig verkloppen kann.
Seine Brust wird platzen.
Ja, so. Und gleichzeitig ist es halt für Pat McAfees Resume halt auch eine krasse Nummer, dass der sich von Gunther einfach die Brust einfach wie ein Kotelett weich scheppern lässt.
Ja. Ja. Boah. Ja, also ich bin vor allem bei dir bei der Sache mit Holy shit, das war mir ein bisschen too much mit dem wer ich bin und wie krass ich doch wohltätig bin. Also ja, kannst du so nicht machen, aber ich glaube, das ist so ein Ding, da ticken die Amis anders. Das ist, die Amis sind, glaube ich, mehr gewohnt von Celebrities, genau dieses Verhalten zu bekommen.
Hm.
Dieses unbescheidene, ich rede darüber, was ich Gutes mache. Das ist, glaube ich, in den USA ein Ding, so irgendwie.
Auch WWE macht das ja voll viel mit irgendwelchen, ja, hier setzen wir uns für die Communities ein und wir machen das und make a wish hier und,
ne? Das ist aber auch gut von Company-Seite, finde ich, das ist sonst eine andere Sache, als wenn das ein Privatmann macht, so in der Form, weil diese Company-Sache, die sensibilisiert ja darauf, dass das kann so eine Vorreiter-Vorbildrolle haben, so irgendwie, ne? Wir machen was, aber ja, es wird halt sehr, also wenn sich so ein Privatmann da hinsetzt und wirklich aus dem Katalog alle Face-Punkte abarbeitet, dass er aus einer Arbeiterfamilie kommt,
ja,
dass er das und das unterstützt, dass er das tut, er holt damit die Patrioten ab, indem er sagt, dass er was mit den Veteranen macht, er holt irgendwie die Woke-Bubble ab, indem er was mit LGBTQ sagt,
Währenddessen steckt mir meine Tochter eine Blume ins Haar.
Es ist exakt in dem Moment gerade passiert. Deine woke Tochter wieder. Ja, also das ist too much, Alter. Also klar, und ja auch noch den Punkt, dass er sich für einen Freund einsetzt. So,
ja,
ne? Was natürlich irgendwie süß ist. Es hat mich auch in dem Moment, wo er es gemacht hat, gar nicht so wahnsinnig gestört, weil er einfach irgendwie gut und unterhaltsam performt hat. Aber so im Nachhinein, der zweite Gedanke war halt echt so, boah, nee, ist too much.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja. Also sehe ich auch so. Es hat mir Pat McAfee kein Deut sympathischer gemacht. Im Gegenteil, es hat ihn mir eher so, ich finde ihn jetzt eher ein bisschen künstlich. Mhm. So. Er will mir zu sehr gefallen. Ich finde es immer schöner, wenn Leute mir sympathisch sind und gefallen, einfach weil sie sind, wie sie sind und nicht, weil sie Sachen sagen, von denen ich das Gefühl habe, sie wollen damit gefallen. Mhm. So, weißt du?
Total.
Ja, aber Mai soll er das halt machen.
Ey.
Und vor allem dient es ja auch letztendlich der ganz eindeutigen Positionierung von Gunther als superklaren, harten Heel.
Mhm.
So, ihn Pat McAfee gegenüberzustellen. Und ich muss auch dazu sagen, ich finde, dieser Punkt, an dem WWE ist, an dem die Moderatoren, Kommentatoren, Sympathieträger sind. Ich gönne denen das schon, das mal auszukosten, weil das ist halt echt nicht selbstverständlich. Das war nicht immer so.
Mhm.
So, du hattest da auch wirklich lange Zeit einfach ekelerregenden Dude wie Jerry Lawler sitzen. So, Michael Cole war auch beileibe nicht immer beliebt. So einfach als Sprachrohr von dem ihm ins Ohr brüllenden Vince und so.
Ja.
Ich gönne das den beiden schon, dass die Leute sie einfach gerade zu mögen scheinen. So, und dass die Pops bekommen für so Dinge und dass sie überhaupt eine eigene Story bekommen und auch als Duo Character sein dürfen. So.
Hm.
Das ist schon cool, finde ich.
Das macht man ja auch mit Announcern, mit Referees. Die bekommen ja alle seit 2-3 Jahren viel mehr Spotlight.
Ja.
So, die Company an sich mit allen Mitarbeitenden wird da in den Vordergrund gestellt. So, ich bin da gar nicht so Fan von. Ich finde, man sollte irgendwie das Spotlight allein bei den Wrestlern lassen, so, und den Wrestlerinnen. Mir ist das mal ein bisschen zu viel gerade, so seit ein paar Jahren. Ist nicht so mein Ding, aber finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Die arbeiten da ja tatsächlich alle an diesem Produkt mit, so.
Ja.
Kann man machen. Einzige Problem habe ich da, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, wenn halt Triple H und The Rock und so einfach kompensieren, dass sie nicht mehr so vor der Kamera stehen wie damals und jetzt halt irgendwie sich als große Macher inszenieren. Ja, wer da einen Exkurs zu hören will, wir haben eine halbe Stunde lang über WWE Unreal geredet.
Oh ja.
Letztes Mal.
Ja.
Was tatsächlich, glaube ich, sehr hörenswert ist. Hört euch das nochmal an.
Es war auch echt nicht nur 10 Minuten, ne?
Mhm. Ja, nee, es war echt eine halbe Stunde, glaube ich. Richtig wild. Ja. Ja, genau. Okay. Ich meine, die Historie ist ja wirklich da, diese Freundschaft zwischen Cole und McAfee, die ist ja real, so, ne? Also, das ist schon eine süße Sache. Der einzige Leidtragende bei dieser ganzen Nummer ist Corey Graves.
Ja.
Vom Main Roster Verband zu NXT. Ja.
Wo er aber auch einen guten Job macht, weiterhin.
Ja, jetzt wieder. Das erste Mal, als er da war, hat er echt nur irgendwie verbittert rumgepisst, so. Ja.
Ja, aber ja. Also trotzdem die, ich finde es ganz erfrischend, nicht diese klassische Color Commentator ist der Bad Guy und der Play-by-Play Kommentator ist der Good Guy Dynamik zu haben, sondern Pat McAfee und Michael Cole sind ja beide eindeutig sozusagen den Faces zugewandt.
Ja, meistens. Spannend so. Eigentlich, dass das so ist, ja. Ja.
Das macht es schon ein bisschen besonders im Vergleich zu halt einer Paarung mit Corey Graves, der es in der Regel eher mit den Heels hält, außer er hat eine Historie mit jemandem,
ja,
die es halt in eine andere Richtung begründet. Das ist ja durchaus konsequent.
Auch davon, auch das ist eigentlich kein gutes Konzept aus meiner Sicht. So, ich finde dieses Vince McMahon-Prinzip von diesen drei, der immer drei Kommentatoren wollte, finde ich total sinnvoll und gut. So, und ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen, es geht auch in diese Richtung, ja, wir als Company wollen uns gerade wirklich als die Guten positionieren. Das hat dahinter steht ein Businessplan,
yeah,
dass die das machen. Aber ich als Fan finde das nicht unbedingt sonderlich gut, dass die das gerade so ausspielen. Du hast nämlich eigentlich in jeder Show, wenn du gerade mal überlegst, in jeder Show hast du nur Face-Kommentatoren.
Nein, Wade Barrett ist das nicht.
Wade Barrett.
Wade Barrett ist klassischer Color-Commentator.
Macht der SmackDown gerade?
Ja.
Mit?
Und hat zum
mit,
ersten
mit Joe
Mal.
Mit Joe Taz.
Mit Joe Taz, genau.
Barrett.
Und hat zum ersten Mal bei WrestleMania auch mitkommentiert. Als ganz klarer Color Commentator.
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich Wade als klaren Color sehe. Mhm, der hat schon so ein paar Takes. Ja, doch, stimmt. Der sagt. Ja, okay, der hat ein paar krasse Takes. Ja. Okay, Wade Barrett könnte der einzige sein, der rausfällt. Und Booker T hat manchmal so Anwandlungen.
Ja.
Der hat so eine irrationale Sympathie dann mal für irgendeinen, wobei nicht irrational, der ist zum Beispiel Roxanne Perez sehr zugewandt, aber die hat er auch ausgebildet.
Genau, einfach Leute, die er kennt.
Das so, macht
die,
halt Sinn.
Genau, die irgendwie zu ihm passen.
Ja,
so ungefähr.
Genau.
Und der hat einfach Sympathien, so ganz ja, gönnerhaft, King Booker.
Und ne, das sind die Kommentatoren. Ja, okay, Wade Barrett mal rausgenommen. Aber auch die GMs sind alles Faces. Die sind so ein bisschen, Nick Aldis ist so ein bisschen an der Grenze, der könnte jederzeit so manchmal, aber der trifft ja auch noch gute Entscheidungen, hat jetzt mit AJ Styles da kooperiert gegen Dirty Dom und so.
Ja.
Also die GMs sind auch so, also alles, was so für Company steht, ist schon auch sehr ja, facig gerade. Die wollen sich gerade darstellen als die Guten.
Ja.
So mit, auch vor der Kamera.
Mit Ausnahme tatsächlich von Dwenias Rocky
ja,
Johnson.
Ja, Dwenias, ja, Dwenias, Alter. Also The Rock als Elf.
Wirklich, es klingt so, ne?
Stell dir mal so ein Powerhouse-Elf vor.
Stell dir mal einfach The Rock vor, wie er halt einfach in, keine Ahnung, dem nächsten Herr der Ringe-Spin-Off irgendeinen Elb spielt.
Ja. Dvenias. Aber auch völlig überjacked, ja. Viel zu groß.
Heißt Dvenias.
Dvenias.
Und ist aber Langbogenschütze.
Ja. Nee, Kurzbogen. Weißt du, er hätte die Kraft für einen Langbogen, aber er hat so einen Kurz- oder eine Armbrust oder so. Wobei Elfen haben keine Armbrüste.
Nee.
Das sind Zwerge. Aber ja, so ein Kurzbogen. Viel zu klein, so. Er spinnt dann so mit zwei Fingern.
Sehr gut. Wie so Amor.
Oh Gott.
Ja, Dvenias. Okay.
Boah, KI, ey, wenn wir jetzt schon, keine Ahnung, so in 3 Jahren oder so, könnten wir das jetzt halt, in 3 Jahren ist die KI so weit, dass wir da jetzt einfach so ein schnelles Video rausmachen können, ja, und genau das, ja, einfach darstellen.
Vielleicht könnte man das auch jetzt schon machen, und der Grund, dass wir das nicht machen, ist der Grund, warum wir nicht 12 Milliarden HörerInnen haben. Naja.
Oder der CO2-Verbrauch.
Wenn wir 12 Milliarden HörerInnen hätten, ja.
Alles KI-HörerInnen.
Alles Bots.
Und cool. Hören in 3 Jahren keine Menschen mehr zu.
Oh nein, das wäre ja traurig.
Ja, das wäre traurig.
Aber naja.
Ja. Leute, schickt uns Q&A-Fragen.
Ja.
Ja.
Uns fehlt auch übrigens immer noch der 7. Fußballtrainer.
Oh ja. Geh mal ins Ausland. Wir sind gerade nur bei Deutschen, weil deutsche Trainer auch immer lustig sind. Aber wir hatten im Ausland gibt es auch noch irgendwelche heftigen Motherfucker.
Sicherlich. Es gibt aber auch
ich darf nicht so viel fluchen. Lukas Tochter ist nicht noch in der Gegend. Ich fluche nicht so viel wie sonst. Entschuldigt bitte.
Es gibt aber auch Io Sky,
ja,
und Rhea Ripley als Zweckgemeinschaft versus Roxanne Perez und Julia.
Ja, das gibt es.
In jüngerer Vergangenheit.
Ja.
Auch Roxy und Julia schicken sich an, Stammgästinnen zu werden bei Raw, wie es aussieht.
Mhm. Sind aber gleichzeitig auch noch bei NXT. Die waren jetzt diesen Dienstag auch noch bei NXT und haben da nochmal thematisiert, dass es eigentlich auch ganz cool ist, wenn die zusammenarbeiten, weil sie dann unstoppable sind. Mhm. Ja, die machen einfach gerade, wie auch Stephanie Vaquer, einfach ein bisschen Double Duty, ne?
Ja, Mann.
So, sollen sie machen. Das ist cool. Das ist gut für NXT, ist gut für die Leute.
Ist gut für die Women's Division bei SmackDown bzw. Raw, ja, in dem Fall.
Allerdings, ey. Ja.
Jetzt bekomme ich eine Blumenhalskette.
Boah, ist noch nicht genug. Dein, okay, Hals ist einfach noch zu dick. Seit du BJJ machst, dein Hals einfach zu dick. Ja, genau. Das ist macht Spaß, kann man machen.
Ich wurde ein sehr langes Gänseblümchen, glaube ich, gerade gefunden. ja, ja, so.
Riesen ist wirklich riesengroß.
Rhea, ja, Ripley habe ich aber immer noch, also du hast es in der letzten Folge sehr hart thematisiert, so. Ich hab zumindest mal wohlwollend die Frage gestellt, ob das nicht vielleicht irgendwie die Idee ist, dass sie so ein bisschen ziellos herummeandert.
Mhm.
Es tut aber trotzdem weh, sie so zu sehen.
Klar.
So, ja. Ist schon auch irgendwie,
ja.
Irgendwie auch. Während,
ja,
gleichzeitig bei Judgment Day es halt einfach weitergeht mit der nächsten Powerfrau und Liv Morgan weiterhin daran arbeitet, sich den Laden da endgültig unter den Nagel zu reißen und Finn Balor klein zu machen.
Ja, der wird gerade so wirklich so ein bisschen gemobbt da irgendwie. Schon. Ne? Ist immer so ein bisschen außen vor, kriegt nicht die Infos so direkt serviert und so. Also ist einfach so richtig, ja, wir bauen jetzt gerade hier gegen Finn Balor. Und für mich die Konsequenz daraus, arbeiten gerade auf einen Bella-Heel-Face-Turn hin, ehrlich gesagt. Weil wenn du eigentlich so behandelt wirst von einer Heel-Gruppe, dass die dich irgendwie ein bisschen ausschließen und so, kann das ja eigentlich nur für Sympathien sorgen. So, ja, also
fällt spannend. Mir im Moment schwer, die Fantasie dafür aufzubringen, weil Finn Balor sich halt echt sehr delusional-heelisch verhält.
Hm.
Aber hey, wer weiß.
Ja, aber Dom macht halt Spaß, ne?
Ja.
Ich habe den jetzt auch nochmal...
Großartig, großartig.
Ich habe mal einmal wieder bei einem Fremdpodcast reingehört. Da war Dirty Dom zu Besuch.
Oh.
Und hat sich mit bei Busted Open mit Bully Ray und Nick Nemeth unterhalten. Dominic Mysterio ist halt wirklich tatsächlich ein sehr, sehr kluger junger Mann, der mittlerweile auch schon 28 ist, und der das Business einfach so gut verstanden hat. Mark Henry war, glaube ich, auch noch dabei. Es war ein Bully, ja, ich glaube, Mark Henry war auch dabei. Mark Henry und Bully Ray. Und hat da so die Grenzen zwischen Kayfabe und Non-Kayfabe so fließen lassen immer. Es war super lustig. Er hat immer gegen seinen Dad geschossen, so, dass er der beste Mysterio ist und so, aber gleichzeitig dann auch so erklärt, dass er dann irgendwie bei WrestleMania tatsächlich nochmal die Anweisung bekommen hat, nach seinem Sieg und den Pops, die dann kamen, nochmal zurückzugehen in den Ring. So, das war eine Anweisung von oben. Hm. Das hat Mark Henry noch ganz schön erklärt. Das nennt man The Business is Calling You. So, das ist super selten und das ist voll die Ehre, wenn sowas passiert, dass du nochmal quasi in das Spotlight kommst, obwohl du eigentlich schon rausgegangen bist. Hm. So,
geil.
Interessanter Fact, so finde ich.
Ja.
Ja, weil weil man schon damit auch dann zeigt, ja, okay, die Crowd macht hier gerade was, nämlich einen absoluten Heel anfeuern, ja, der halt jahrelang den krassesten Heel-Heat geerntet hat.
Yes.
Zu Recht. Ja, das finde ich spannend, finde ich cool. Und
sich auch erarbeitet hat, diesen Heel-Heat, ne?
Absolut.
So, ja. Also absolut. Verdient, wirklich.
Absolut.
Schon geil. Und vor allem, dass sie ihn dann wieder rausschicken, um sich Pops abzuholen. Mhm. Das ist halt das Ding, ne? Also du hättest ja auch sagen können, ah shit, Dom entgleitet uns, sie mögen ihn auf einmal.
Ja.
Aber dann einfach kurz anzusagen, nee,
ja,
ist doch geil. Raus mit dir. Hol dir deinen Applaus.
Hol dir deine Gänseblümchenkette.
Ich habe jetzt eine Gänseblümchenkette.
Ja, komplett um den Hals.
Ich bin eingegänseblümt. Ich habe ja auch so ein Blumenmuster auf meiner Hose. Ich bin heute All Flower Everything.
Ja, All Flower Everything. Ja, zum ersten Mal.
Ja, nee, aber ich finde es auch super. Und was ich an Dom auch wirklich mag, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Podcast war, aber bei allen Sachen, die ich so an Interviews mit ihm gesehen habe, ich habe immer das Gefühl, der ist sehr bedacht, genau so viel zu sagen, wie notwendig und zuträglich ist und nicht einfach unnötig lange auszuschweifen.
Ja, war
der
auch
überlegt
so.
Sich gut, was er sagt, haut dann einen pointierten One-Liner raus.
Ja.
Und dann lässt das auch dabei bewenden, wenn das halt schon die gute Antwort war und muss gar nichts hinterher schieben.
Absolut.
So, der kommt nicht so ins Labern, sondern pickt sich seine Spots ganz gut. Das finde ich schön.
Ja, das zeugt von einer gewissen Reife oder einer gewissen Ruhe, so, die man hat, die er hat. Das heißt, er ist schon irgendwie da sehr angekommen, wo er ist. Mhm. So, wenn du ein bisschen unsicher bist mit dem, was du gerade darstellst oder so, dann kommst du oft eher so in solche Kompensationsmechanismen rein oder so, ne, wo manche Leute dann eben irgendwie eher gar nichts sagen oder halt eben, wie du gerade auch gesagt hast, ganz viel sagen und irgendwie sabbeln oder so.
Ja,
das macht er gut. Also ich würde gerne mal wirklich einfach so die Zukunft von Dirty Dom sehen, so in 10 Jahren. Wo steht er mit 38? Was hat er gemacht? Wo ist er da, wenn er im besten Alter ist? So.
Sehr gespannt.
Richtig, richtig interessanter Typ einfach. Richtig
total. Bock. Ja. Cool zuzusehen. Cool zuzusehen bei der
Und jetzt kriegt er wahrscheinlich eine Fehde gegen AJ Styles.
Yo.
Also das hat sich jetzt angedeutet bei SmackDown. Oder bei SmackDown, bei Raw. Ich bin irritiert, weil Nick Aldis war halt dieses Mal bei Raw.
Ja. Ist auch geil, wie er das eine Mal, ich weiß gar nicht mehr von wem, einfach nur als Adam Pearce-Ersatz rausgeholt wurde. So.
Ja.
So richtig nonchalant, den Namen nicht wissend.
Absolut. Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Ja, nicht.
Ich glaube, es war Logan Paul.
Kann sein.
Denn Logan Paul ist der nächste Kandidat mit einem Backlash-Match, wird dort auf Jeremias Uso treffen.
Ja, Mann.
Jay Uso gegen Logan. Also Logan Paul ist einfach der erste Gegner von Jay Uso als World Champ.
Ja. Ich lieb's.
Komplett.
Logan Paul, ey. Einer der besten Heels, die sie gerade haben. Punkt.
Ja.
Ohne Scheiß.
Logan Paul ist so geil und so gerne einfach hassenswert.
Ja.
Ist schön.
Und der kriegt halt diesen heftigen Heel Heat,
ja.
So auch von der Fangemeinde, so wenn man mal so auf Social Media sich umschaut und so, Leute sind jetzt so richtig pisst, dass es Logan Paul ist, so,
ja.
Und hassen alles daran und so, und das ist halt, ne, das ist immer dieses Ding, dass du halt wirklich den Heat ziehst, der halt auf dieser Meta-Ebene schon funktioniert und so, und das zeigt, dass du richtig gute Arbeit leistest als Heels, wenn sich halt irgendwelche keine Ahnung, Podcaster oder so, dann irgendwie darüber aufregen, dass es doch Logan Paul ist und der es doch gar nicht verdient hat und so, dann hassen die den halt wirklich.
Ja.
Und dann schwindet diese Grenze. Also es ist ein Genuss, Logan Paul bei der Arbeit zuzusehen. Der ist so sicher am Mic, der ist so sicher in seinen Gesten.
Ja.
Der ist wirklich einfach ein Typ, der das auch schon einfach 10 Jahre machen könnte.
Aber er macht's 4 Jahre.
Aber er macht's halt echt nur ein paar Jahre so. Das ist ja 4 wahrscheinlich. 4?
4, ja.
So lang schon, okay. Ja. Mit einzelnen Matches halt immer so, ne?
Genau, mit gar nicht so vielen Matches.
Ja.
Aber ja, trotzdem. Ich meine, hat er ja auch zu Jay gesagt, ne? Dass er in 4 Jahren einfach schon krasser ist als Jay Uso in seinen, weiß ich nicht, 15 oder sowas.
Ja.
Und ich find's aber eine geile Gegenüberstellung und nur konsequent, dass Jey Uso der Spätzünder, was seine Karriere angeht, so, ne, der jetzt wirklich nach, wie gesagt, mehr als einer Dekade im Business so und hauptsächlich als Tag Team Wrestler in Erscheinung getreten, zum ersten Mal Singles Gold hält, von diesem Emporkömmling, diesem Outsider, wie sie auch gerne so ihn frame oder er sich selbst auch durchaus mal framed, Logan Paul halt einfach gestellt wird. Du hast halt diesen vom Publikum auch wieder auserwählten und zu diesem Status getragenen Jey Uso, hast du gegenüber halt diesen Typen, den sie halt wirklich nicht sehen wollen, der gar nicht zu uns gehört, so mäßig.
Ja.
Obwohl man an Logan Pauls Performance halt schon sieht, dass er das Wrestling-Ding schon verstanden hat und selbst auch einfach checkt und Bock darauf hat, weil der müsste das ja null machen, so.
Ja.
Aber trotzdem steht er halt so für dieses von der Seite reinkommen-Ding.
Total.
Und ist damit halt wirklich einfach der ideale Fädengegner, die ideale Antithese zu dem, was Jey Uso ist. Ja. Ist top besetzt.
Top besetzt, kann ich auch nicht anders sagen. Ja, genau. Ja, ist geil.
Ich hatte so Bock auf eine Ausgabe Impulsive mit Jey Uso zu Gast, wo die dann einfach eine Stunde sich gegenseitig Promo-Battle liefern.
Ja, sehe ich.
Let's see. Aber gut, Backlash ist ja auch gefühlt schon übermorgen. Ich glaube, wir müssen nächste Woche schon ein Preview machen oder so, wenn ich mich nicht irre.
Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bin nächste Woche einfach nicht da.
Ach so.
Woche in Berlin.
Ja,
Mensch. Wird schwierig, aber irgendwas fällt uns ein. Trapattoni.
Giovanni Trapattoni, Legende. Giovanni, alles klar. Als die absolute, ja, wenn man einen Namen als letztes genannt haben will in dieser Liste der 90er Jahre Fußballtrainer, dann diesen. Absolut. Absolut.
Oh Gott, was für eine Habe Liste.
Fertig, Flasche leer. Alter, was hat der an Catchphrases gedroppt?
Ja.
Jaramin hat er groß gemacht.
Jaramin hat er groß gemacht. Fatou rekurriert heute noch darauf.
Ja. Bekannter italienische Floskel.
Ohne Scheiß, Yeet. Trapattoni hat das Yeet erfunden damals.
Ja.
Effenberg, nur im Yeeten.
Und mal bei NXT Stand and Deliver, wie dieser eine Dude von diesem Magier-Duo, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Teller von Penn & Teller war es, wie der dann Lexus King angeyeetet hat. Oh Gott. What? Stop yeeting at me. Gott, das ist so dumm. Dings, schnell Thema wechseln. NXT Stephanie Vaquer gegen Ivy Nile, ist durchaus bemerkenswert, dass jemand aus Ivy Nile ein sehenswertes Match rauswresteln kann.
Ja, oder? Total.
Also im Ernst jetzt. Das war was. Das
ist ein richtig gutes Match.
Das war was.
Ich skippe halt Ivy Nile, aber das konnte ich alles skippen, weil Stephanie Vaquer drin ist.
Ja, zu Recht.
Lukas Tochter ist wieder weg, ich kann wieder fluchen.
Nachdem ich einfach wirklich von Kopf bis Fuß Blumen behangen bin jetzt,
ja,
können wir auch endlich wieder fluchen.
Ja, voll. Ivy Nileman, die erste Person, die den The Devil's Kiss, oder wie heißt das, diesen Move, den Booker T so mag, wirklich gut gesellt hat, so, weil Ivy Nile hat was Schönes gemacht. Die hat halt am Anfang auch so die Hände so auf den Boden gekloppt, immer so, was für einen Sound gut ist.
Ja.
Aber hat dann irgendwann gesellt, dass es ja dann doch auch auf den Schädel geht und ist immer mehr so in sich zusammengesackt und wurde lahmer. Und die Arme hingen dann an den Seiten und so. Also Selling Game von Ivy Nile. Mich voll überzeugt.
Ja. Die hat ein gutes Match gemacht, wirklich.
Total, Mann.
Voll.
Aber ey, auch das Jade Cargill-Match war tatsächlich nicht schlecht. Gegen wen hat die? Gegen Io Sky? Ja, klar, gegen Io Sky hat die gewrestelt. Mhm. Auch das fand ich war eines der besseren Jade Cargill-Matches. Ja. Nee, gegen Tiffany Stratton hat sie gewrestelt.
Richtig, so rum ist es natürlich.
Ja, gegen Tiffany Stratton. Ja. So, eines der besseren. Das war immer noch nicht gut, aber es ist eines der besseren, weil sie ihre Power-Moves richtig geil untergebracht hat.
Ja.
Aus diesem Cartwheel Alabama Slam, den Tiffany Stratton da immer ansetzt, da hat sie einfach einen Powerbomb rausgemacht. Ja. So mit Leichtigkeit.
Ja, da waren ein paar gute Ideen drin. So.
Ja.
Cargill ist immer noch bei weitem zu bemüht und konstruiert wirkend in allem, was sie tut.
Ja.
Ideen sind da ja drin, man versucht es ja, ne? Aber Jade Cargill droht so ein bisschen die weibliche Roman Reigns zu sein. Jemand, mit dem man es halt einfach zu sehr will.
Ja.
So, man hätte in dieser Fehde, ganz ehrlich, Jade Cargill heel turnen sollen und nicht Naomi. Bei allem, was ich an Naomi als heel mag, aber Jade Cargill hätte das Moveset dafür, so, und alles, was man an Jade Cargill kritisieren würde, könnte man dann wiederum benutzen.
Voll.
So, für einen Heel-Run. Aber man will es einfach versuchen mit ihr als Face. Und dann kriegen wir den Heel-Run halt später. Der kommt.
I need a manager. Maybe then.
nicht mal das, als Heel könnte sie das easy so durchziehen. Ja. Die Nachbarn fangen an mit Grillen, jetzt werden wir hier einfach geräuchert.
Hier wird alles zugeräuchert gerade. Wenn man draußen aufnimmt, passieren immer lustige Sachen, ne? Kinder kommen, machen einen Blumenketten, Nachbarn grillen einen kaputt.
Kaputt.
Tiere auch immer lustig.
Tiere tatsächlich auch großer Unterhaltungswert in der Regel.
Also auf deinem Dachgiebel jetzt gerade nicht, aber da saß die ganze Zeit immer so eine Elster und hat uns zugehört.
Ja, die war vorhin ist die einmal kurz auf dem Trampolin auch oben gelandet.
Naja.
Die hat offensichtlich hier das aus verschiedenen Winkeln betrachtet, das Geschehen.
Boah, Alter, ich habe gestern einen Kampf gesehen. Also ich habe, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, aus dem Wohnzimmer, da gibt's, da stehen so Linden in der Allee.
Ja.
Und,
vierter Stock, muss man wissen, Altbau.
Vollmann. In einem Baum ist halt einfach ein Elsternnest. Das beobachte ich die ganze Zeit immer. Da bauen zwei Elstern die ganze Zeit immer ein schönes Nest. So ein Elsternpaar. Ey, und gestern war so eine fette Saatkrähe da und hat die irgendwie angegriffen. Die wollte irgendwie wahrscheinlich das Nest oder wollte mal pennen oder so. Keine Ahnung, warum Saatkrähen Elsternneste angreifen. Das war so ein geiler Kampf. Also es gingen alle unverletzt raus. So, das will ich vorweg schicken.
Ja. Gutes Match.
War wirklich ein gutes Match. Handicap-Match. Aber die Saatkrähe war halt einfach doppelt so groß wie diese Elstern. Das war absolutes Powerhouse.
Ja.
Und aber gute Tag-Team-Moves von den Elstern auch so. Immer einer hat mal ausgeruht und der andere kam rein. Es gab mehrere Hot-Tags vor allem auch.
Ja.
Wirklich interessant. Die sind nie gleichzeitig auf den Rab gegangen, sondern immer mit Pausen so. Und dann haben die, glaube ich, so über Endurance und so diesen Kampf tatsächlich gewonnen. Ich habe das wirklich studiert.
Stark.
So, also die Krähe war irgendwann fertig.
Hm.
So einzelne Federn flogen, aber es hat sich echt niemand verletzt. Krähe ist dann abgehauen, Raben beide ins Nest. Ja.
Stark. Sieg für die Faces.
Ja, wobei Elstern ja eigentlich so arrogant Heels sind auch.
Sehr ja, aber schön müssen, und klauen. Schon, aber müssen ja nicht Heels sein.
Die klauen, Mann.
Ja, und?
Ich habe mir überlegt, ob ich diese beiden Elstern vielleicht irgendwie so abrichte. Dass, wie geil wäre das, wenn ich so Elstern oben hätte und die klauen mir immer Gegenstände. Kommen wir an mit so einer Uhr, mit einem iPhone und so weiter. Die klauen dann einfach so von den ganzen Eimsbüttlern hier in Hamburg. Klauen die immer Wertgegenstände, ja? Die haben ja alle genug da. Und dann legen die das bei mir oben immer auf dieser Fensterbank.
Wo dass du irgendwann nicht mehr arbeiten musst.
Wie geil wäre das, oder? Das gibt's ja wirklich so in manchen ostasiatischen Ländern so. Da sind ja wirklich Affengangs unterwegs, so, ne? Die sind halt wirklich abgerichtet darauf, TouristInnen zu bestehlen. Und ja, das kann ich mit Elstern eigentlich in Deutschland machen. Rechnet kein Mensch mit.
Ne, es stimmt.
Bis die das rausfinden, und diese Episode zerstört sich ja bald.
Genau.
Das dauert 15 Jahre.
Ja, sicherlich. Vor allem, ja, genau. Bevor das behördlich verfolgt wird.
Ja. Ist ja nicht Finanzamt und Jugendamt für Medien, Jugendschutz,
genau.
Bla.
Genau. Ist auch keine linke Demo.
Nee, heute sind viele linke Demos.
Ja.
In Hamburg.
Zu Recht.
Ja. Zu Recht, ja.
Zu Recht. Ja, mei. Ja. Tag des Kampfes der Arbeiterklasse.
Ja.
Ja, ich und ansonsten haben wir Rusev noch reden gehört übrigens bei Raw dann wieder.
Stimmt.
Also Rusev ist hat seine Geschichte noch mal so Revue passieren lassen, hat tatsächlich Bezug auch auf den Redeemer genommen.
Einfach hat er gesagt, redeemed gesagt.
I redeemed myself.
Mhm.
So und knüpft mit dem, was er sich jetzt so programmatisch vornimmt, schon ein Stück weit daran an, oder?
Ja.
Auf so eine Art.
Ja.
Also irgendwie hat Rusev den Redeemer Miro zu WWE importiert, so scheint es zumindest.
Mhm. Könnte man sagen. Also vom Vibe her war das Videopackage ähnlich. Es war nicht so wahnsinnig religiös aufgeladen.
Das stimmt.
Aber ja. Hatte vom Vibe, von den Farben und so her Parallelen. Die Art, wie er redet, das ist sehr bedacht. Die Art, wie er redet, war einfach die des Redeemers.
Und ganz wichtig, ne? Es war einfach akzentfreies Englisch. So, der macht nicht mehr so diesen Rusev Machka Dingsbums, so,
oh,
dass
echt?
Man super doll hört, irgendwie, dass er halt aus Osteuropa kommt,
ja.
Sondern er hat halt einfach sein normales, cleanes Englisch gesprochen, was er sonst spricht. Also es ist nicht völlig akzentfrei, aber er hat nicht künstlich Akzent draufgelegt.
Ja.
So. Auch okay. Komplexere Sätze gesprochen und so weiter und so fort. Nicht so simplifiziert, sondern hat einfach ganz normal geredet. So, das ist auch bei WWE zumindest ein Novum, was ihn angeht.
Stimmt. So. Ist so wild, dass Rusev damals, also als Miro bei AW debütierte mit so einem Gamer-Gimmick. Weißt du das noch? Da hatte er blondierte Haare und war mit Kip Sabian und so unterwegs und war so ein Gamer.
Wie du darüber abgerantet hast.
Ich konnte wirklich gar nicht mehr mit seinem pinken Poloshirt und so. Das wirklich kam nicht drauf klar. Also ich wollte, das war der Punkt, wo AW für mich gestorben ist.
Ja. Rusev.exe.
Miro, Entschuldigung.
Miro.exe. Miro, ja. Ja.
Aber Miro ist ja tatsächlich eine App. Naja.
Ja, ich habe gestern noch mit dem Miro-Board gearbeitet.
Ja, eben drum, genau.
Ja.
Rusev.exe passt da besser.
Ja, genau. Ja, wenn Lana zurückkommt, ist wieder alles gut für mich. Ansonsten, keine Ahnung, was man mit ihm macht. Erwarte ich jetzt nicht viel von, aber ist so eine, so nicht viel erwarten und dann aber überrascht werden, wenn halt was Cooles passiert.
Kann ja, sein. Genau. Genau. Ich bin da auch eher verhalten. Ja. Aber gut, let's see. So. Es wirkt nicht so wichtig. Mhm. Aber mal gucken, was passiert. Das passiert halt einfach gerade viel, ne?
Ja.
Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Es kann halt auch nicht alles immer super hoch, prio, direkt alles in Main Event rein sein.
Mhm.
Das ist schon völlig okay, Rusev da erstmal reinzuschicken und halt einfach zu gucken, was kommt und was geht. Und ihn einfach ein bisschen arbeiten zu lassen und sich seinen Ruf aufbauen. So.
Seinen Rusev aufbauen, ja. Das ist ja mit diesen ganzen AEW-Rückkehrern jetzt gerade so, ne? Du hast ja auch so Leute wie Andrade da rumsitzen, mit denen man irgendwie jetzt auch nicht so weiß, was man machen soll. Also, da, keine Ahnung, das sind diese Midcard-Leute, die eigentlich Potenzial haben, auch mal Main-Eventer sein zu können. Aber es sind halt so viele mittlerweile. Jetzt hast du Black und Rusev noch dabei.
Ja.
Die sind irgendwie alle so auf einer Schiene für mich.
Ja, schon.
So, die Midcard bei Raw und SmackDown, die ist ziemlich fett.
Ja, definitiv. Also die Talentdichte ist auch einfach hoch.
Und jetzt gehen sogar Main-Eventer wie McIntyre noch in die Midcard bei SmackDown und holen den US-Title. Also, oder wollen den holen. Und das ist schon ein Problem für manche im Catering, glaube ich.
Kannst du? Ja, denkbar. Ja. Denkbar. Ich finde aber, dass Ricky Saints und Ethan Page zum Beispiel das ganz schön vormachen, wie man diese AEW-Bezugssache geil spielen kann bei WWE. So, die haben ja gar kein Hehl daraus gemacht, dass die sich von woanders kennen.
Mhm.
So, und sich deswegen nicht mögen. So, ohne das jetzt tot zu thematisieren. Das fand ich schon ganz geil.
Mhm.
So, ich mag generell die Art, dass einfach das nicht verschwiegen wird, als wäre da nichts. So, also es gibt immer noch diese Fälle, wo so plötzlich eine ziemliche Lücke in der Geschichtserzählung klafft.
Mhm.
Aber es gibt eben auch diese Fälle, in denen das gut aufgenommen wird und jetzt natürlich nicht Werbung für AEW als Produkt gemacht wird. Das werden wir auch nie erleben. So, die sind sich klar als Konkurrenz positionierende Brand, anders als es zum Beispiel TNA macht oder so.
Ja.
Deswegen wird nicht darüber gesprochen, keine Ahnung, dass jemand AEW-Champ war oder sonst irgendetwas. So. Dafür hat AEW sich auch selbst zu verdanken ein Stück weit, so, weil sie haben sich aktiv als Gegenpol aufbauen wollen.
Ja.
So, und das ist auch okay so. Und dafür haben sie auch nicht zu erwarten, dass sie gegenseitig irgendwie Acknowledgement zurückbekommen.
Ja.
Aber dass trotzdem in den einzelnen Historien der WrestlerInnen darauf Bezug genommen wird, mal mehr, mal weniger offensiv, das finde ich schon auch schön, weil das eine dass ein Hut ziehen ist vor der Arbeit, die Leute halt auch anderswo gemacht haben.
Mhm.
So, ne? Und da hat auch ein Cody Rhodes viel mit zu tun, der in seiner Post-WWE-Karriere, also nach seinem ersten WWE-Run, halt einfach ja wirklich überall auf der Welt mehr oder weniger war.
Geil, ja.
Und Geschichte gemacht hat. Und ey, nee, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zurück. Drew McIntyre ist wahrscheinlich das Paradebeispiel dafür, der
stimmt,
ja weggegangen ist.
Ja.
Oder gefeuert wurde seinerzeit.
Ja.
Genau. Und sich dann einen Namen und einen Körper gemacht hat.
Er wurde
so
zum Galloway, Drew Galloway-Rind.
Und dann zurückgekommen ist mit einem ganz anderen Standing. So. Und ein bisschen den Weg dafür geebnet hat, dass das halt auch ein legitimer Karriereweg ist, sich selber was aufzubauen, wenn es halt so nicht gereicht hat. Und ich finde es ganz schön, dass man da inzwischen anders mit umgeht. So.
Ja, irgendwie schön, dass du Drew McIntyre gerade als Pionier, was das angeht, ranwirfst, weil ja, irgendwie ist er das. Ja, das stimmt. Das ist schön. Der war dann Impact-Champ und so. Cody hat natürlich mehr erreicht in seiner Zeit.
Na klar.
So, ne, der hat halt irgendwie, der war Ring of Honor-Champ, hat in Japan geballert, dann AEW eine Promotion aufgebaut.
Ja, ja.
So, das hat Cena ihm ja auch tatsächlich gesagt, so, ne, du hast irgendwas aufgebaut und das dann, keine Ahnung, was da genau war, aber das war so ein klarer AEW-Taunt.
Ja.
Den kriegst du relativ selten im Main-Roster, dann ist was Besonderes. CM Punk macht da manchmal noch so ein paar Anmerkungen. Bei NXT ist das ein bisschen einfacher. Das NXT-Publikum kann man immer noch so ein bisschen anders behandeln.
Ja.
Die sind ja auch, glaube ich, vielleicht immer noch so ein bisschen smarter, manchmal habe ich das Gefühl. Wobei Raw und SmackDown echt crowdtechnisch echt aufholt. So.
Ja.
Ne, ich meine, die kennen alle Joe Hendry, der WrestleMania rauskommen darf.
Ja.
Allein das zeigt schon, dass die Leute über den Tellerrand WWE hinausgucken.
Ja.
So.
Aber trotzdem, wahrscheinlich ist die Nerdquote
Also ich glaube, es sind bei SmackDown und Raw sind schon mehr Nerds da als bei NXT, was einfach daran liegt, dass da generell mehr Leute da sind als bei NXT. So, ja. Also ne. Aber die Nerdquote und Dichte wird auf jeden Fall höher bei NXT sein. So. Mhm.
Ja, denke ich auch.
Aber ist auch cool. Also ich finde die Publikumsentwicklung schon interessant zu beobachten, wenngleich ganz, ganz viel zu sehen ist, dass Leute halt sich halt der Company-gewollten Heel-Face-Positionierung ein Stück weit widersetzen und persönliche Favoriten auch in Heel-Phasen weiterhin unterstützen. Mhm. Oder halt mitunter sowas wie halt bei Braun Breaker, ne, dann im Zweifel mit der Blutrunst gehen und halt einfach den spektakulären Spear sehen wollen.
Ja, Mann.
Völlig ungeachtet dessen, ob sie gesinnungstechnisch mit dem Grund für diesen Spear übereinstimmen oder nicht. So.
Ja.
Das ist schon eine ganz interessante Phase, während gleichzeitig WWE ja wirklich damit spielt und in John Cena das ganz groß zum Thema macht, wie das Publikum sich verhält. Ja, schon. Also du sagst ja immer Crowd Empowerment und so. Es ist aber gleichzeitig eben auch der Crowd den Spiegel vorhalten, hatten wir in unserer Review zu WrestleMania ganz viel gesagt. So.
Ja.
Das ist schon ein spannendes Hin und Her gerade zwischen der kreativen Richtung oder Ausrichtung und den Geschichten und dem, was das Publikum dem halt als Resonanz zurückgibt. So. Das ist ein Dialog. Tatsächlich.
Ein Dialog, ja. Ja, stimmt. Dialog ist vielleicht nochmal die nächste Stufe von einfach dem übergeordneten Begriff Wechselwirkung, so. Mhm. Stimmt. Ja, also, ne, du sagst immer, es ist die beste Zeit für Wrestling. Ich sag immer, es ist vielleicht die interessanteste Zeit, so, weil da passieren halt wirklich sau interessante Dinge. Deswegen reden wir auch immer so lange darüber. Es ist tatsächlich spannend und interessant zu verfolgen, wo das gerade so hingeht, weil halt Dinge passieren. Bei WWE ist ja gerade auch mal in den letzten, wenn man mal so 10, 20 Jahre zurückguckt, da ist ja super viel Stagnation gewesen. Es passiert wenig große Veränderungen.
Ja.
Jetzt passiert irgendwie gefühlt jedes Quartal irgendeine große Veränderung.
Ja.
Es kommen neue Shows, die Ausrichtung wird anders, es gibt eine andere Business-Strategie, es gibt eine andere Kreative, es werden Dinge aufgelöst, es kommen neue Sachen dazu. Da ist gerade immer Progression.
Mhm.
Sowohl im Produkt selbst, bei den Leuten, als auch im Übergeordneten auf der Business-Ebene so. Also, das ist schon krass, wie da gerade ein Laden umgekrempelt wird.
Ja.
Ich glaube, irgendwann so, wenn das mal durch ist, so dieses erste große, wir haben jetzt eine neue Ära-Ding, dann wird es mal auch mal wieder ein bisschen, ne, weniger Wellen geben, so, dass neue Dinge passieren. Aber ey, es hört gerade nicht auf, so.
Ja.
Jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt eben noch NXT geguckt. Von dieser Woche, da stand dann irgendwie Oberfemi Backstage und dann kommt der Undertaker da rein und sagt so, ja Mann, hier ist dein Yard und so, alles cool, aber hier, meine Jungs hier kommen bald auch von dieser neuen Show LFN oder so.
Mhm. LFG.
LFG oder so. Kommt der Undertaker mit so drei Typen da rein und sagt so, hier, die kommen bald und wollen die ein Stück von Kuchen. Oberfemi so, ja, alles klar, ich bin bereit. Also da kommt
Legends and Future Greats. Ja, LFG.
Ja.
Ich denke immer, es heißt Let's Fucking Go, aber es heißt Legends and Future Greats. Ja.
Ja. Also auch in solchen Sachen zeigt sich das irgendwie mit so Shows, die jetzt irgendwie noch aus dem Boden kamen. Wir haben in der letzten Episode viel über WWE Unreal geredet.
Ja.
Also irre viel los, ey. Irre viel los.
LFG wird ja, glaube ich, bei Slivo im Stream auch ganz viel so geguckt und mitreacted. Ich habe da noch nie reingeschaut, aber es ist ja basically das neue Tough Enough, ne?
Ja.
So.
Exakt.
Ja.
Mit lustigen Legenden, aber. Also, ne, dass du da irgendwie so einen Undertaker hast und so.
Ja.
Bully Ray, so dumm er ist.
Basically das, wie hieß denn das? Das war dann nicht Tough Enough. Wie hieß
Breaking denn? Ground. Oder was?
Nee, das war's, also, wo Daniel Bryan zum Beispiel seinerzeit ja auch Miz als Mentor hatte.
NXT.
Hieß das wirklich NXT damals?
Ja, das waren die Anfänge von NXT.
Ich war mir nicht sicher, ob das einen anderen Namen damals noch hatte. Aber okay, ja genau. Aber ne, es ist basically ja das nochmal sozusagen gemacht. Ein bisschen anders natürlich. Bisschen backstageiger.
Genau, das waren damals aktive Wrestler, die Mentoren waren. Und jetzt sind es halt wirklich
Legenden.
Die Legenden, die nicht mehr aktiv sind. Oder meistens nicht, ja.
Ja.
Hast du aber immer wieder Gastauftritte von irgendwelchen aktiven Wrestlern. CM Punk lief da letztens rum.
Ja.
Ich sehe immer nur manchmal so Snippets auf Instagram oder so. Wird mir manchmal sowas reingespielt. Und das sieht eigentlich immer ganz interessant aus.
Ja, also so, ich nehme das halt wahr, wenn Slivo darüber spricht. Vielleicht müssen wir mal reingucken. Vielleicht ist es ein Blick wert.
Können wir eigentlich mal machen, ja.
Können wir mal machen. Vielleicht mal ein paar Takte zu erzählen.
Ja.
Ansonsten bin ich nämlich so langsam am Ende dessen, worüber es sich zu reden lohnt, glaube ich. Weil wir haben 7 Fußballtrainer der 90er Jahre gewürdigt.
Ja. Du hast eine Blumenkette?
Unter anderem, ja. Und wir haben nochmal daran erinnert, dass es wichtig wäre, uns Fragen, Anregungen, Aufforderungen, Befehle möglicherweise sogar,
Befehle.
Bitten ist auch nicht schlecht,
ja,
für unseren Q&A-Podcast zu schicken.
Ja.
Den nehmen wir nämlich als nächstes auf. Ihr habt noch bis Freitagnacht, um Fragen zu stellen.
Genau, tut das bitte, jetzt. Ja.
Ja.
Haben wir's.
Ja, ne?
Schön.
Schön.
Die Sonne ist gleich auch untergegangen. Also, ja, nee, es hat noch so 2 Stunden, aber es wird schattig.
Ja, es wird schattig. Stimmt, wir sind jetzt gar nicht mehr hochgegangen.
Naja, nee, gut. Jetzt ist auch keine Sonne mehr oben.
Wir müssen auch gleich noch Dings kurz über Standing Guillotines sprechen.
Stimmt.
Ja, wir wollen noch kurz Guillotine Chokes behandeln.
Ja.
Machen wir das noch.
Machen wir das noch, alles klar.
Gut.
Was passiert, wenn Gunther, wenn man Gunther jetzt irgendwie in eine Standing Guillotine nehmen wollen würde?
Ei.
Was macht er dann? Was sagt er dann? Keine Ahnung, was da passiert.
Ich habe so eine Vorahnung.
Ja.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.